Jetzt weitermachen mit dem Top 3 zur SESBI-Überarbeitung. Denikutta, Rico, Kaskel. Ich habe jetzt Denikutta offiziell auf der Agenda stehen, aber das Team wird dann nochmal so die SESBI-Überarbeitung dann vorstellen, wo wir ja den Stellungnahmeentwurf erarbeiten wollen. Und da haben wir uns ein paar Sitzungen mit beschäftigt. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich das Thema über die Ziellinie führen. Und dann gebe ich erstmal das Wort an Denikutta.
Ja, vielen Dank, Herr Landvermann. Ich teile dann gleich mal die Unterlage. Die Unterlage ist quasi der Entwurf für eine Stellungnahme an den ISSB. Und da sollte alles drin reflektiert sein, was wir in den Fachausschussdiskussionen bisher zur Phase 1b der SESBI-Überarbeitung besprochen haben. Okay. Dann bräuchte ich eine ganz kurze Rückmeldung, ob das Teilen geklappt hat und alle das sehen und ob das groß genug ist, sonst könnte ich noch ein bisschen zoomen.
Hat geklappt.
Das sieht man auch. Okay, sehr gut. Okay, dann, wie gesagt, Stellungnahme zur Phase 1b der SESBI-Überarbeitung. Der Mitarbeiterstab hat quasi einen Entwurf für die Stellungnahme basierend auf den bisherigen Fachausschussdiskussionen angefertigt. Vielleicht zum Kontext, neben den Austauschrunden, die wir schon beim Fachausschuss besprochen haben, also das Feedback eingespielt haben, hatten wir mit dem ISSB noch eine öffentliche Diskussion, wo es auch einen ganz, ganz fruchtbaren Austausch, fand ich, gab. Und die Kommentierungsfrist läuft noch bis, ich glaube, das war der 24. Juli. Also wir würden das Feedback, was wir heute noch zum Entwurf der Stellungnahme mitnehmen, noch einarbeiten und die Stellungnahme dann auch den Entwurf der Stellungnahme im Umlaufverfahren nochmal an den Fachausschuss verteilen. Also dass wir dann immer noch pünktlich bis zum 24. Juli übermitteln können. Okay. Die Stellungnahme zur Phase 1b ist eigentlich analog aufgebaut zu der Stellungnahme, die wir im November zur Phase 1a übermittelt haben. Das heißt, wir haben wieder ein Anschreiben vorbereitet, wo wir schon mal auf die wichtigsten oder auf übergeordnete Punkte hinweisen wollen. So ein paar Vorschläge sind drin, da würde ich gleich noch in die Runde vom Fachausschuss fragen, was so vielleicht zusätzliche übergreifende Punkte sind, auf die man gleich mal ein bisschen Licht werfen will, bevor es dann in die technischen Details weiter unten geht. Und dann ist die Stellungnahme weiter strukturiert nach den 10 Konsultationsfragen, die wir auch beim letzten Mal besprochen hatten. Also die ersten 3 zu den 3 SESBI-Standards, die überarbeitet werden, und dann 6 übergreifende, konzeptionelle, wie man sie auch immer nennen möchte, Fragen. Okay, fangen wir mit dem Anschreiben an. Also da sind jetzt wenig Überraschungen drin. Vielleicht die Track Changes sind immer Veränderungen im Vergleich zu der Stellungnahme zur Phase 1a, weiter unten sind das grau hinterlegte Antworten, da können die Kollegen gleich noch was zu sagen, wo immer die Frage an den Fachausschuss gilt, wollen wir das nochmal so übermitteln? Ich meine, wir haben das versucht ein bisschen zu entzerren, indem wir im Anschreiben und das hier oben gleich die erste Änderung darauf hinweisen, dass wir die Phase 1b, was ja auch schon im Namen wieder gespiegelt ist, im Zusammenhang mit der Phase 1a der SESBI-Überarbeitung betrachten und dass deswegen auch unsere Kommentierung zusammen mit unserer Kommentierung aus dem November zur Phase 1a gelesen werden sollte. Also nicht zwangsläufig die Notwendigkeit, alles nochmal mit aufzunehmen, zu jeder Metrik, zu jedem Thema, was wir in Phase 1a schon übermittelt haben, aber auf Punkte, auf die wir nochmal hinweisen wollen, auch die Freiheit, das nochmal zu tun. Okay, wie gesagt, hier der Hinweis im Zusammenhang mit Phase 1a Kommentierung von uns. Dann noch der Hinweis, dass die SESBI-Standards ja auch in Zukunft für die ESRS-Berichterstattung bei den unternehmensspezifischen Angaben eine Rolle spielen werden und auch eine Rolle, die halt verstetigt wurde, nicht mehr aus den Übergangsbestimmungen, sondern jetzt wirklich in dem Kapitel zu unternehmensspezifischen Angaben, natürlich angepasst auf den Delegated Act, den wir am Anfang Juli gesehen haben. Genau. Und dann auch direkt der Hinweis oder die Frage an den Fachausschuss, weil hier unten kommen jetzt ein paar übergreifende Punkte, die wir gleich mitgeben wollen. Beim letzten Mal hatten wir, das hat sich durch die ganze Diskussion durchgezogen, dass die Perspektive von Erstellern bei der Überarbeitung des SESBI-Standards noch stärker berücksichtigt werden müsste. Das wäre der erste Punkt, den wir damals mitgegeben hatten. Dann nochmal darauf hingewiesen, Interoperabilität war ja ein Ziel der SESBI-Überarbeitung oder ist ein Ziel der SESBI-Überarbeitung, wurden aber, glaube ich, bei den Diskussionen, die wir zur Phase 1a hatten, aber auch jetzt zur Phase 1b, deutlich, dass noch eine größere Harmonisierung jetzt mit den überarbeiteten ESRS anstrebenswert wäre, zumindest aus deutscher oder europäischer Sicht, ganz klar. Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, und ich glaube, den könnten wir noch ausbauen für die Phase 1b, war der Hinweis, dass immer noch Unklarheiten bestehen. Da gibt es ja diesmal auch eine separate Frage zum Zusammenspiel von IFRS S1 und S2 und den CESBI-Standards. Beim letzten Mal war es insbesondere die Frage, ob das Wesentlichkeitskonzept aus IFRS S1 auch für die CESBI-Berichterstattung schlagend ist oder zur Anwendung kommt. Ich meine, bei der jetzigen Diskussion war das Thema ein bisschen größer. Da könnte man beispielsweise noch aufnehmen, ob auch andere Konzepte aus S1 zur Anwendung kommen. Also was immer wieder zur Sprache kam, war beispielsweise das Undue Cost or Effort-Prinzip bei der Berichterstattung. Also den dritten Punkt kann man wieder so mitgeben und den könnte man sogar noch ausbauen. Ich hatte ansonsten noch mitgenommen, und das geht vielleicht in Richtung von Herrn Landfermann, weil das auch in anderen Formaten öfter mal ein Thema war. Man könnte auch größeren Punkt aufmachen zur Architektur des CESBI-Standards. Dazu gibt es keine gesonderte Konsultationsfrage. Das wäre noch eine Möglichkeit, auf die man gleich im Anschreiben hinweisen könnte. Deswegen, beim letzten Mal hatten wir diese drei Punkte am Anfang gleich mitgeben und ich würde als allererstes gerne die Frage an den Fachausschuss stellen. Gibt es denn noch, also erstmal wollen wir diese drei Punkte wieder übermitteln, vielleicht in abgewandelter Form, und gibt es darüber hinaus noch weitere Punkte, die wir gleich im Anschreiben ans ISSP übermitteln möchten? Eher eine Handmeldung? Ja, Susanne Fiesbeck gerne.
Ja, mir kam da in dem Zusammenhang noch, ich glaube, das hatten wir ein paar Mal diskutiert, das Thema Entscheidungsnützlichkeit, ohne dass ich jetzt ein konkretes Beispiel noch nennen könnte, aber wir hatten manchmal hinterfragt, ob denn die KPI, so wie sie definiert waren, denn überhaupt sinnvoll sind und ob sie nicht komplett das Ziel hinausschießen, dass man das vielleicht auch nochmal als Aspekt mit aufnimmt. Also wir haben quasi schon die Preparer-Seite im Sinne von Kosteneffektivität und Proportionalität und dass man aber auch sagt, aber auch, dass die KPIs, so wie sie definiert sind, doch nochmal hinterfragt werden sollten, ob sie denn insgesamt wirklich einen Mehrwert liefern.
Okay, also nicht nur Preparer-Seite, sondern vielleicht auch aus User-Seite die Entscheidungsnützigkeit hinterfragen. Guter Punkt, ich kann mich zumindest noch, weil das noch frisch ist, an die Diskussion erinnern, zu einer Maßzahl Einspar- oder Spitzenlastersparnis aus einzelnen Programmen bei dem Electric Utilities Sektor. Da war das und das kam noch an zwei, drei anderen Stellen. Okay, guter Punkt. Danke, Frau Fiesbeck. Weitere Wünsche für Hinweise gleich im Anschreiben. Ich denke sonst, die drei Punkte, die wir haben, sind nach wie vor aktuell. Vielleicht hat dadurch bedingt, dass das ISSB ja auch warten wollte mit so übergreifenden Rückmeldungen, bis die Phase 1 abgeschlossen ist.
Ich denke, auf die Architekturfragen sollten wir auch hinweisen. Das kam ja auch in dieser, ich hatte ja berichtet, über diese S-SAF-Diskussion oder von Briten, aber auch Japanern zum Beispiel nochmal der Wunsch geäußert wurde, sich das nochmal generell anzugucken. Ich denke, das hatten wir aber schon abgearbeitet in der Phase 1a. Die Frage ist nur, ob wir da noch was anders machen wollten, ne? Mit Blick auf diese Anmerkung von damals. Also Sie sollten zumindest nur, wie gesagt, einen Hinweis drin haben, dass wir dazu mal geäußert haben. Das kommt aber, glaube ich, in den einzelnen Fragen auch nochmal vor.
Ja. Okay. Dann sehe ich zumindest zu den zum Anschreiben und zu den Punkten, die wir hervorheben wollen, jetzt kein unmittelbares Feedback mehr. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen direkt in die einzelnen Konsultationsfragen rein. Und da gucke ich gleich mal in Richtung Rico, weil wir fangen mit dem Agricultural Products Standard an. Möchtest du reinspringen und möchtest du auch teilen oder soll ich weiter teilen und ich scrolle für dich?
Also wenn du schon mal drin bist, aber wenn es für dich einfacher ist, kann ich auch teilen. Also ich habe es natürlich auch offen.
Du bist gleich, Rico. Ich kann auch. Na gut. Wir gucken mal, wie ich mich anstelle.
Gut. Danke. Ja, richtig, der Agricultural Products Standard. Der ist ja an sich ein zum Glück nicht allzu kompliziert für uns gewesen, was die Stellungnahme anging, weil wir von den Stakeholdern grundsätzlich eher positives Feedback bekommen hatten. Einige Punkte gibt es natürlich dennoch und wir haben auch Punkte aus der Phase 1a wieder mitgebracht, die sich lohnen könnten, hier nochmals angesprochen zu werden. Diese Punkte, Danny hat es schon gesagt, sind hier alle grau unterlegt. Beginnen tut der Standard mit drei Fragen zur Branchenbeschreibung. Die erste ist, ob grundsätzlich mit der Branchenbeschreibung übereingestimmt wird, ob man einverstanden ist damit. Und hier hatten wir von den Stakeholdern ehrlich gesagt auch keine negativen Rückmeldungen bekommen. Wir haben aber zwei Punkte mit aufgenommen aus der Phase 1a, die wir gern nochmal ansprechen könnten. Und das wäre erstens, dass sich das ISSB-R für Six Codes entschieden hat und dass wir zurückgeben könnten, dass man doch nochmal darüber nachdenken möge und gegebenenfalls auf NACE Codes überschwenkt oder dass man eine Art Lookup-Table zur Verfügung stellt, sodass Firmen leichter ihre Primärindustrie feststellen könnten. Das zweite ist, dass es wichtig ist, dass es klare Branchenbeschreibungen gibt, damit Firmen sich eindeutig ihrer Industrie oder ihrer Branche zuordnen können. Das ist insbesondere deswegen wichtig, weil eine Firma ja auch mehrere SASB-Standards anwenden kann und dafür ist es einfach essentiell notwendig, dass man genau weiß, in welcher Branche man ist. Ja, diese zwei Punkte würden wir vorschlagen, nochmal mit aufzunehmen. Abgesehen davon haben wir aber keinen Punkt, der jetzt irgendwas spezifisch an der Branchenbeschreibung von Agricultural Products kritisieren würde. Ist das für den Fachausschuss so in Ordnung? Gut, ich sehe Daumen hoch, nicken, prima, danke.
Okay. Ich würde ganz kurz noch direkt eine Frage an den Fachausschuss stellen, weil das... diese Antwort findet sich, glaube ich, bei allen drei Standards wieder. Also bei dem zweiten bin ich mir nicht ganz sicher, aber zumindest bei Standard 1 und 3 findet sich die Formulierung wieder wortwörtlich wieder. Also ich gebe nur zu bedenken, dann übermitteln wir das nochmal, obwohl das in Phase 1b nicht kam und an allen drei Stellen. Also das ist jetzt gar nicht wertend. Ich wollte es nur mitgeben, das findet sich dann unten wortwörtlich nochmal so wieder. Okay, sorry Rico, ich gehe weiter zum nächsten.
Nee, alles gut, ist ja richtig. Genau, 1b geht auf eine spezifische Änderung in der Branchenbeschreibung ein, und zwar geht das um die landwirtschaftliche Primärproduktion oder Direct Farming Operations, die jetzt in den Scope mit aufgenommen wurde im Entwurf. Und hier hatten die Stakeholder keine negativen Rückmeldungen dazu. Es wurde für sinnvoll erachtet und deswegen haben wir hier auch keine Kommentare mit aufgenommen, sondern einfach nur Ja angekreuzt, dass mit der Änderung, dass der Änderung zugestimmt wird. Wenn das im Sinne des Fachausschusses ist, ich sehe ein Nicken, dann würde ich sagen, können wir auch gleich zu 1c gehen. Das ist auch nochmal die Branchenbeschreibung und zwar wieder die landwirtschaftliche Primärproduktion, ob es deutlich genug ist, dass die neue Branchenbeschreibung diesen Bereich mit abdeckt. Hier haben wir auch die Rückmeldung erhalten, ja, der Satz, der dort aufgenommen wurde, macht das ausreichend klar und da muss man auch nichts an der Formulierung ändern. Hier hatten wir jetzt in der letzten Fachausschusssitzung auch nichts Gegenteiliges gehört und deswegen auch hier einfach nur mit Ja angekreuzt. Falls es weiterhin okay ist, würde ich auch einfach nochmal kurz um ein Nicken bitten. Super, und dann gehen wir zu 1d. So, 1d, da geht es um die allgemeinen Offenlegungsthemen im Standard selbst. Die Offenlegungsthemen hatten wir beim letzten Mal ja detailliert besprochen. Wir haben auch festgestellt, dass grundsätzlich die Offenlegungsthemen in Ordnung sind, also dass sie die wesentlichen nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen abdecken. Mit einer Ergänzung, die wir aus unserem Outreach gehört haben, und das ist das Thema GMO-Management. Während grundsätzlich zugestimmt wird, dass diese Themen eben die nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen abdecken, soll das GMO-Management-Thema rausfallen. Und hier hatten die Stakeholder gesagt, ja, sie würden sich jetzt nicht dagegen stellen, aber das ISSB soll doch noch einmal prüfen, ob das tatsächlich hilfreich ist. Gerade jetzt nochmal mit dem Zusatz, dass in der EU sich die Rechtslage dazu ja ändern soll, also dass bestimmte gentechnisch modifizierte Organismen auch zulässig sein werden. und das ISSB in der Basis for Conclusions explizit damit begründet hatte, dass die Rechtslage sich nicht ändert und dass deshalb auch eigentlich kein weiterer Bedarf danach besteht, zu dem Thema noch irgendwelche Angaben zu machen. Hier also nicht der Aufruf, dass das Thema nicht gestrichen werden soll, sondern nur der Aufruf, dass das ISSB nochmal prüfen möge, ob das tatsächlich so auch für die Nutzer der Information gerechtfertigt ist. Ist das für den Fachausschuss in der Formulierung so in Ordnung? Gut, da Kopfnicken. Dann vielen Dank und Frage 1e. Die ist jetzt umfangreicher. Hier geht es um die technischen Protokolle und die einzelnen Metriken im Standard. Wir haben hier ein Nein angekreuzt, dass mit den Metriken, dass das DSC mit den Metriken nicht einverstanden ist. Da geht es natürlich nicht um alle Metriken, sondern wir haben die ausgegriffen, wo wir Feedback bekommen haben und auch die, wo wir in Phase 1a schon Feedback gegeben haben. Wie gesagt, all das, was grau ist, ist nichts, was wir neu von den Stakeholdern gehört haben, sondern das, was wir aus der letzten Konsultationsperiode nochmal mit aufnehmen würden. Da ist die erste Metrik zum Thema Wassermanagement. Und hier hatten wir in Phase 1a festgestellt, dass die Definition der Wasserquellen noch einmal klarer gestellt werden sollte, um noch verbleibende Unklarheiten zu beseitigen. Regenwasser zum Beispiel fand sich nicht in den Wasserquellen wieder und hier war in Phase 1a der Vorschlag, das mit aufzunehmen. Und wenn wir jetzt hier bei dem Standard zu Landwirtschaft sind, wäre Regenwasser natürlich eine sehr wichtige Wasserquelle. Und deswegen unser Vorschlag, auch hier das nochmal mit aufzunehmen. Das zweite war, dass die Anforderungen zum Treatment Level von dem wieder hinausgelassenen Wasser noch einmal überprüft werden sollten, dass es mit aufgenommen werden sollte, um die letztlich bestehende Wasserqualität auch feststellen zu können. Und als letztes ein Punkt, den wir tatsächlich diesmal auch nochmal gehört haben, und zwar, dass die Kubikmeterangabe für Wasser gebräuchlicher ist als Megaliter und wir deswegen vorschlagen, auch wieder auf Kubikmeter zurückzuschwenken und es eben nicht zu ändern. Hat der Fachausschuss hierzu eine Meinung? Sollten wir da etwas ändern, rausnehmen oder ergänzen? Insbesondere eben vor dem Hintergrund, dass das Punkte sind, die wir in Phase 1a hatten und jetzt hierfür nur übernommen haben. Okay, ich sehe erstmal auch Kopfnicken. Gut, dann würde ich das erstmal mit einem Haken sehen. Danke. Dann kommen wir zu Land Use und Ecological Impacts. Und hier, das ist eins von den zwei großen Themen, die wir, also wir hatten noch mehr große Themen, aber das waren zwei Themen, die uns in der letzten Konsultation und auch in dieser beschäftigt haben. Der Text ist jetzt auch in Grau, weil wir den übernommen haben, aber es sind halt Themen, die auch aufgekommen sind. Und ein großes Thema ist im Bereich Land Use die Definition von der gestörten Fläche und der wiederhergestellten Fläche. Mit dem Hinweis, dass es gerade in Europa oder in Deutschland in sehr dicht besiedelten Gebieten und auch in schon sehr lange besiedelten Gebieten mit der derzeitigen Definition von Area Disturbed und Area Restored, also gestörten und wiederhergestellten Fläche, einfach schwierig ist, irgendeine Fläche zu finden, die nicht gestört ist, und sich auch die Frage stellt, was eigentlich eine wiederhergestellte Fläche sein soll. Denn in der Definition wird Bezug genommen auf einen originären Zustand, also Original Reference State. Und es nicht ganz klar ist, wenn man schon wirtschaftliche Aktivitäten in bestimmten Gebieten hat, die sehr, sehr lange zurückreichen, was dann dieser originäre Zustand eigentlich sein soll. Und hier würden wir um Klarstellung bitten, und um Überdenken dieser Kennzahl, zusätzlich auch nochmal um Klarstellung des Begriffs Operation, also die Nachfrage, was eigentlich der Begriff Operation bedeutet. Ja, und allgemein am Ende der Hinweis, dass man sich stärker an den ESS orientieren könnte, hier insbesondere eben an der Land Use Metric. Gibt es hierzu noch Eingaben vom Fachausschuss, was wir anpassen könnten? Okay, nehme ich dann auch erstmal positiv, danke. Und das zweite große Thema ist der Begriff Near, also nahe. Wir haben diesen Begriff in verschiedenen Metriken enthalten. Und hier taucht er jetzt das erste Mal auf. Und zwar geht es darum, wie man festlegt, ob ein Gebiet nahe von bestimmten anderen Gebieten ist. Hier ist das jetzt im Sinne der ökologischen Flächen. Also wir haben Natura 2000 Gebiete beispielsweise. Wir haben das aber eben auch in anderen Metriken, wo es zum Beispiel um die Entfernung von, wie sagt man? Jetzt fehlt mir der Begriff. Ich habe nur einen falschen Begriff im Kopf. Ist nicht so schlimm. Also es gibt auch noch in anderen Stellen auf jeden Fall diesen Begriff. Hier hat das ISSB vorgeschlagen, dass man 5 Kilometer als Entfernungsradius nimmt. Alles, was näher dran ist als 5 Kilometer, wäre somit eine nahegelegene Fläche, ein nahegelegenes Gebiet. Und auch hier würden wir vorschlagen, noch einmal darauf hinzuweisen, dass das schwierig ist in einem deutschen und auch sicherlich europäischen Kontext, weil 5 Kilometer gerade bei sehr eng beieinander liegenden, zum Teil auch sehr kleinen Naturschutzgebieten problematisch sein kann, weil am Ende tatsächlich fast alle Flächen irgendwie in der Nähe von Naturschutzgebieten liegen. Wir hatten beim letzten Mal in Phase 1a in der Diskussion auch festgestellt, dass es grundsätzlich schon sinnvoll sein kann, eine feste Grenze anzugeben, weil man dann halt einen genauen Schnitt hat. Also weil man genau sagen kann, okay, das liegt innerhalb, das liegt außerhalb. Da gibt es dann keine Unsicherheiten mehr. Aber wir haben eben trotzdem nochmal darauf hingewiesen, dann bitte eben diesen Radius überprüfen, ob der Radius angemessen ist oder eben nicht. Das zweite, was wir mit aufgenommen haben, ist, dass die Beispiele, die genannt werden, hier sind zwei auch nochmal in Klammern aufgeführt, bitte auch wirklich nur Beispiele sein sollen und dass das auch nochmal betont werden sollte, weil das in der Formulierung nicht ganz klar ist. Also es muss klar sein, dass das nicht alles komplett von den Unternehmen durchgeprüft werden muss, sondern dass das Beispiele sind, die durchgeprüft werden können. Das stellt dann gleichzeitig ja auch klar, dass man auch andere Sachen prüfen kann. Die Rückmeldung gab es auch von Stakeholdern. Was ist denn mit Gebieten, die jetzt da nicht abgedeckt sind? Darf ich die dann überhaupt nehmen? Hier sollte die Antwort sein, ja, die darf man auch nehmen. Aber das geht eben nur, wenn eindeutig klar ist, dass es sich um Beispiele handelt. Mit dem Hinweis am Ende noch verbunden auch, dass hier eine Implementation Guidance gegebenenfalls noch helfen kann. Also wie eigentlich eine Environmentally Sensitive Location bestimmt werden soll. Genau, hier, wie gesagt, das war ein Thema, was wir viel diskutiert haben beim letzten Mal bei dieser Konsultation und deswegen würde ich hier auch nochmal in den Fachausschuss fragen, ob diese Formulierung, die wir beim letzten Mal gewählt haben, nach wie vor angemessen ist oder ob wir hier Änderungen vornehmen sollten im Lichte dessen, was wir eben jetzt in Phase 1b besprochen haben. Okay, sehr gut. Workforce Health and Safety. Hier ist es ein kleinerer Punkt, also ein wichtiger Punkt, aber ein kürzerer Punkt. Und zwar, dass wir auch hier nochmal, so wie in Phase 1a vorschlagen würden, die Definition von Employees und Non-Employees stärker an die ESRS anzugliedern. Und falls es aber bei der aktuellen Definition bleibt, den Begriff Workers aus der Definition rauszunehmen. Ich glaube, gerade eben das Alignment mit den ESRS ist nach wie vor sinnvoll. Und wir hatten das ja oben dann auch schon mal noch als allgemeinen Punkt mit aufgenommen. Super, danke. GMO-Management, ich hatte das schon mal angesprochen. Ich denke, das ist auch okay, das hier noch mit aufzunehmen, weil es ja eine Metrik ist, also dass einfach nur noch mal darauf hingewiesen wird, dass sich da das ISSB noch mal mit dem Punkt auseinandersetzen möge, dass man jetzt nicht unbedingt gegen die Streichung ist, aber dass man zumindest gucken muss, dass auch tatsächlich die Nutzerinteressen hier auch ausreichend berücksichtigt wurden. Dann das Thema Environmental Supply Chain Management, also umweltbezogenes Lieferkettenmanagement. Und hier hatten wir eine Rückmeldung bekommen, die in der Diskussion für die Stakeholder sehr wichtig war und die auch gar nicht so leicht zu sehen war. Also der erste Punkt vielleicht schon. Der erste Punkt ist, dass es schwierig sein kann, bestimmte Gebiete überhaupt erstmal festzulegen, wo man bestimmte natur- und klimabedingte physische Risiken hat. Warum muss man diese Region überhaupt festlegen? Das steht im Standard nicht drin. Aber es wird schon als notwendig gesehen, weil wenn man, was vom Standard gefordert ist, sagen soll, welche Produkte besonders sensibel auf natur- und klimabedingte physische Risiken reagieren, dann muss man auch erstmal wissen, in welchen Gebieten diese Produkte denn liegen, und dafür muss man wissen, welche Gebiete eben von diesen Risiken betroffen sind. Und hier wurde zurückgemeldet, das kann, wenn man jetzt eben in einer sehr allgemeinen Definition bleibt, schwierig sein, und dass hier nochmal einfach darauf hingewiesen wird. Und der zweite Punkt, und der ist ein bisschen tricky, der ist, dass man überlegen sollte, ob man überhaupt so eine Metrik angeben sollte. Und hier ist der Gedanke, das hatten wir beim letzten Mal auch diskutiert, dass wenn man ein Gebiet hat, was sowieso von natur- und klimabedingten physischen Risiken betroffen ist, würde man die Unternehmen letzten Endes gegebenenfalls doppelt bestrafen, wenn man jetzt noch einmal explizit in der Berichterstattung darauf hinweist. Sodass Investoren dann auch nochmal kommen oder die Unternehmen selber auch nochmal kommen und sagen, okay, diese Gebiete, das ist für uns sowieso schon schwierig, weil wir diese Risiken haben. Und jetzt weisen wir aber auch noch jeden darauf hin, dass wir diese Risiken haben. Das heißt, es macht es für uns noch schwieriger, da überhaupt etwas zu tun, sodass man letzten Endes, es geht nicht mal nur um die Unternehmen, dass man die Unternehmen in Anführungszeichen bestraft dafür, dass sie in diesen Gebieten arbeiten, sondern dass man auch ganze Regionen dafür bestraft, dass sie letzten Endes diese Risiken haben, für die sie am Ende aber nichts können. Das ist hier versucht mit dem zweiten Punkt nochmal auszudrücken. Ist das so verständlich und ist das so auch für den Fachausschuss in Ordnung, dass wir diese Punkte aus unserem Outreach somit aufgenommen haben? Bisschen nicken. Okay, gut, danke. Dann Social Supply Chain Management oder sozialbezogenes Lieferkettenmanagement. Das ist etwas, was wir aus der Phase 1a mitgenommen hatten. Genau diese eckigen Klammern sind, weil wir das aus einem anderen Standard hatten. Wir hatten das beim letzten Mal, also bei der Phase 1a hatten wir ja auch schon eine Branche aus Food and Beverage. Und da kam das Thema auch schon mal auf. Wir haben das jetzt hier auch mit aufgenommen. Die Frage, was bedeutet eigentlich the payment of recruitment fees by workers? Ob diese damit gemeint ist, dass diese Zahlungen von Arbeitern sind, die direkt an das Unternehmen geleistet werden, was sie anstellt. Also, dass das klargestellt werden sollte. Und wenn das so gemeint sein sollte, dass es dann fraglich ist, ob das tatsächlich ein Problem für diese Branche ist. Wir haben das jetzt nicht nochmal explizit mit den Stakeholdern diskutiert, diesen Punkt. Man könnte es hier auch nochmal mit aufnehmen, weil, also wenn es so gemeint ist, ich denke, die Klarstellung sollte schon kommen. Und wenn es so gemeint ist, dann scheint es eher unüblich zu sein. Also zumindest jetzt von dem, wie unsere Einschätzung ist. Und deswegen würden wir einfach diesen zweiten Satz auch nochmal mit aufnehmen.
Genau, ich wollte nochmal kurz einfügen. Also man gibt ja die Fälle in den Medien, dass zum Beispiel Angestellte eines Unternehmens gleichzeitig beim Unternehmen wohnen und beispielsweise für Wohnungen überteuerte Mieten zahlen und dadurch das Gehalt wieder zurück zum Unternehmen geht. Aber es ist fraglich, also mit dieser Angabe scheint das wohl nicht gemeint zu sein, sondern hier ist explizit auf Recruitment Fees, also ein ganz spezieller Sachverhalt thematisiert, wenn das überhaupt damit gemeint ist. Und deswegen ist das halt fraglich, ob das überhaupt der Fall ist in unseren Regionen oder ob das nicht sinnvoller ist, zum Beispiel über andere Fälle wie zu hohe, also generell über zu hohe Fees zu berichten oder über zu hohe Mieten oder Essenspauschalen etc. pp. Anstatt Recruitment Fees, weil das halt wirklich ein sehr spezielles Thema ist, um Umgehungstatbestände in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise um Arbeitern ihren Lohn de facto vorzuenthalten.
Ja. Genau, danke Marco. Ich habe jetzt auch schon Nicken gesehen. Ich glaube, das ist dann auch in Ordnung, wenn wir das so mit aufnehmen, ja? Okay. Dankeschön. Eine weitere Metrik aus diesem Bereich ist, bezieht sich auf internationally recognized standards. Hier haben wir darauf hingewiesen, dass klar sein muss, was ein internationally recognized standard ist erstmal, weil das nämlich nicht definiert wird. Und was man noch mit aufnehmen könnte, das würde ich jetzt nochmal den Fachausschuss direkt fragen, ob denn, also gut, es ergibt sich eigentlich, dass damit keine lokalen oder regionalen Standards gemeint sind. Das kann aber gerade im landwirtschaftlichen Bereich schon sinnvoll sein. Also wenn man jetzt einen Standard hat, der nur deutschlandweit Benutzung findet, dann ist er für Deutschland natürlich schon von Bedeutung. Der ist dann aber nicht international automatisch von Bedeutung. Und dass man hier, das wäre vielleicht ein Zusatz, den man noch mit aufnehmen könnte, auch sagt, dass es nationally recognized standards mit abdecken kann. Wir hatten tatsächlich, danke für den Daumen hoch schon mal, wir hatten tatsächlich mit dem ISSB auch schon mal in unserer ÖD nachgefragt, wie das genau gemeint ist. Und da wurde uns gesagt, naja, es geht nicht darum, irgendwas auszuschließen. Eigentlich war der Ansatz gewesen, man kann das nehmen, was man auch nutzt. Man soll eben nur sagen, dass man es nutzt und warum man es nutzt. Aber so las ich das eben für uns nicht. Und deswegen hier der Vorschlag, erstens die Klarstellung, was bedeutet internationally recognized, und jetzt zweitens, ich habe den Daumen hoch schon gesehen, ich glaube, das war dazu gemeint, dass man auch nationally recognized nochmal mit dazu nimmt. So, ich sehe ein erstes Nicken. Ist das gut? Okay, prima. Danke, dann nehmen wir den Punkt noch mit auf. Und die letzte Metrik in der Gruppe, da geht es um Non-Conformances und Corrective Actions in einer Angabepflicht, hier mit dem Hinweis, dass das in dieser Angabepflicht sehr detaillierte und gegebenenfalls dann auch sehr kostenintensive Datensammlungsanstrengungen auslösen könnte. Das geht eben hier an den Punkt, den wir auch oben gemacht haben, dass man bei manchen Metriken nochmal genauer hinschauen muss, ob eben das Cost-Benefit-Ratio sozusagen hier auch tatsächlich greift und ob die Kosten für die Ersteller auch wirklich den Nutzen bringen, dann auf der anderen Seite bei den Nutzern der Informationen. Gut, ich denke, ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Das hatten wir beim letzten Mal auch diskutiert gehabt, und das ist eigentlich ja nur ein kurzer Satz mit dem Hinweis nochmal. Okay, super. Ja, damit sind wir auch durch die Metriken durch und haben nochmal zwei Fragen zusätzlich allerdings zu den Themen Environmental Supply Chain Management und Social Supply Chain Management. Das wurde nochmal gesondert aufgegriffen vom ISSB, weil sie hier bestimmte Themen, Offenlegungsthemen umstrukturiert haben. Also die beiden Themen Umwelt- und sozialbezogenes Lieferkettenmanagement gab es vorher unter dem Begriff jedenfalls nicht. Es gab ähnliche Metriken schon vorher, die wurden jetzt aber eben umsortiert, umstrukturiert, auch nochmal umgeschrieben und neu in diese zwei Gruppen Umwelt- und sozialbezogenes Lieferkettenmanagement eingefügt. Und deswegen hat man hier nochmal eine zusätzliche Frage, um genau nochmal darauf hinzuweisen und zu fragen, ist das denn in Ordnung, so wie wir das gemacht haben oder nicht? Das ist jetzt mal etwas umschrieben ausgedrückt. Und hier würden wir für beide sagen, grundsätzlich ja, aber eben auch nochmal zu unseren Antworten in den einzelnen Metriken, also die wir gerade besprochen haben, verweisen. Wir haben das jetzt nicht nochmal hier reinkopiert, weil das im Prinzip bei den Metriken abgehandelt ist und weil wir gedacht haben, grundsätzlich ist das schon in Ordnung, wie diese beiden Offenlegungsthemen strukturiert sind. Es geht dann eher um Details in den Metriken selbst, und das war dann eben bei der letzten Frage besser abgehandelt. Ist das in Ordnung, dass wir das so gemacht haben? Okay, super, dankeschön. Ja. Frage G, das ist auch eine, die wir immer drin haben, jetzt also in Phase 1a und hier jetzt auch bei jedem Standard, und zwar, ob die internationale Anwendbarkeit des Standards mit den Änderungsvorschlägen gestärkt werden würde. Und hier ist die Antwort ja, das haben wir schon gesehen, das haben wir in der Fachausschussdiskussion gesehen, das haben wir auch in den Austauschrunden mit den Stakeholdern gesehen. Dazu gibt es ja auch viele Punkte in der Basis for Conclusions, wo man sich zum Beispiel jetzt durch die Überarbeitung stärker an den ESRS, aber auch GRI und anderen Rahmenwerken orientiert. Also die internationale Anwendbarkeit wird schon gestärkt. Für einzelne Metriken verweisen wir allerdings nochmal auf 1E und wir haben ja auch nochmal diesen übergreifenden Hinweis auf die ESRS, also dass es schon wünschenswert wäre, hier dann doch nochmal zu schauen, wo man da stärker einen Einklang finden kann. Ist das auch in Ordnung? Gut, danke. Dann H. Hier, ob das Alignment mit anderen internationalen Sustainability Standards oder Frameworks gestärkt wird. Hier, das ist im Prinzip ein sehr ähnlicher Punkt wie die internationale Anwendbarkeit. Also hier sagen wir auch grundsätzlich ja, aber bitte hier dann nochmal mit dem Punkt auf die ESRS nochmal ganz deutlich, dass man schauen muss, wo kann man hier ein größeres Alignment schaffen. Ja, ich hoffe, dass das auch so in Ordnung ist. Also wie gesagt, die zwei Fragen stehen ja sehr eng zusammen. Okay, danke. Und dann sind wir, glaube ich, bei der letzten Frage für den Standard angelangt.
Ich muss nur ganz kurz hier an der Stelle noch einen Hinweis mit einer späteren Frage reingeben. Im Vergleich zu Phase 1a, da hatten wir, glaube ich, bei den neuen Standards, die da konsultiert wurden, nicht auf Standardebene die Frage nach der Interoperabilität. Da gab es aber eine übergreifende Frage, ob durch die Änderung die Interoperabilität verbessert wird, und die hatten wir damals mit Nein beantwortet und mit Argumenten unterlegt, die auch unten kommen. Wenn ich das richtig im Überblick habe, könnte man, so wie es jetzt für den Agricultural Product Standard der Fall ist, die Fragen auf Standardebene immer mit Ja beantworten, dann wird es nur unten schwer bei der übergreifenden Frage Nein anzukreuzen. Also nur der Hinweis, das können wir mal im Überblick behalten und wenn wir unten sind, nochmal diskutieren. Ich denke, die Antworten sollten schon konsistent sein, dass wir nicht in die Situation kommen, wir sagen dreimal Ja und am Ende zur übergreifenden Frage Nein mit den Argumenten, die wir danach haben.
Sorry. Ja, danke, Danny. Das ist ein total wichtiger Punkt, genau. Und auch richtig. Also ich finde das Ja oder Nein, hier steht so ein bisschen auf Messerschneide, weil einerseits ist natürlich klar, dass es gestärkt wird. Ja, darauf weist das ISSB ja auch selber sehr lang in der Basis for Conclusions hin. Aber gleichzeitig gibt es eben Punkte, die noch adressiert werden können, um es noch weiter zu stärken. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, wenn wir dann am Ende nochmal in der Gesamtschau darauf zurückkommen. Also vielen Dank, ja. Das ist wichtig. Frage I. Das ist eine neue Frage, die wir jetzt in den Standards finden. Und zwar geht es um die Proportionality Mechanisms, die Proportionalitätsmechanismen in der Basis for Conclusions. Also das ist dann insbesondere so etwas wie undue cost or effort. Ob man diese Proportionalitätsmechanismen in einzelne Metriken aufnehmen sollte. Und falls ja, welche Metriken sollten das sein? Die Stakeholder hatten uns jetzt für diesen Standard zurückgemeldet, dass es keine einzelnen Metriken gibt, wo man diese Proportionalitätsmechanismen einbauen sollte, sondern dass man stattdessen überlegen sollte, ob es denn überhaupt sinnvoll ist, so etwas zu tun oder ob man nicht lieber die Proportionalitätsmechanismen übergreifend sozusagen dem Standard vorne anstellen sollte, um jetzt nicht bestimmte Metriken rauszugreifen und die sozusagen besser oder anders zu stellen als andere Metriken, wo vielleicht die Frage aufkommt, na warum ist denn das bei der Metrik jetzt aber so und bei der anderen nicht? Deswegen haben wir das hier so mit formuliert, dass man eben kein Two-Tier-System entwickeln sollte. Gleichwohl mit dem Zusatz, dass wir in anderen Standards eben schon einzelne Metriken zurückgespielt bekommen haben, wo Stakeholder gesagt haben, okay, hier könnte man das schon mit anwenden. Der Kompromiss in Anführungszeichen, den wir jetzt gefunden haben aus diesen zwei Sichtweisen, ist einerseits zu sagen, okay, bringt das doch bitte insgesamt mit rein, also allgemein übergreifend. Und falls ihr das nicht tut, dann sind es diese und jene Metriken, für die ihr das tun solltet. Da wir hier eben keine gesonderten Metriken haben, haben wir jetzt hier nur darauf hingewiesen, dass es ein übergreifendes Thema werden sollte. Ist das dann so von der Herangehensweise für den Fachausschuss in Ordnung, auch eben mit dem Zusatz, dass wir in anderen Standards dann eben doch einzelne Metriken noch haben, die adressiert werden können, wenn man es nicht übergreifend macht? Ja? Okay. Super. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, damit sind wir durch den Standard Agricultural Products durch. Bevor ich dann an Marco übergebe, wollte ich noch einmal fragen, ob es jetzt während der Diskussion noch irgendwelche Punkte gab, die aufgekommen sind oder etwas, was hier noch erwähnt werden sollte. Ja, okay, super. Wir haben ja dann noch das Umlaufverfahren oder ansonsten stehen wir natürlich auch jederzeit im Nachgang zur Verfügung. Ansonsten erstmal vielen Dank von meiner Seite und damit übergebe ich an Marco.
Jo, danke Rico. Zum Meat, Poultry and Dairy Standard haben wir jetzt folgende Sonderkonstellation. Zum einen hatten wir im letzten Jahr den Processed Food Sektor, der mit diesem Sektor Food and Beverage unter dem auch oder den verschiedenen Standards subsumiert sind. Hat mir Feedback gegeben und ein oder viele Rückmeldungen vom letzten Jahr konnte ich auch für diesen Standard nehmen. Dann an vielen inhaltlichen Punkten kann ich mich den Ausführungen von Rico anschließen. Wir hatten teilweise Punkte zu diesem Standard, die nicht besprochen wurden, aber wir haben sie aufgenommen, weil Feedback von anderen Standard wie den Agriculture Standard halt kam und das hier auch gut gepasst hat, ist damit der Grau hinterlegt. Und wir haben noch den Glücksfall, würde ich fast sagen, dass der Nura ein Fachausschussmitglied ist, was direkt von diesem Standard betroffen ist, beziehungsweise ihr Unternehmen oder ihre Organisation kann man halt, oder dieser Standard kann für sie angewendet werden, deswegen sind wir da auf einen engen Austausch mit ihr. Jetzt ist sie gerade nicht im Call, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt diese Woche Freitag auch nochmal eine Abstimmungsrunde, deswegen ja, kann sie da auch nochmal, oder hat schon und wird auch weiterhin ganz gut Feedback geben können. Drei Punkte, bevor wir jetzt uns womöglich in die Details verlieren. Zum einen der Sonderfall, dass hier tatsächlich inhaltliche Änderungswünsche zur Sektorbeschreibung oder Klassifikation kamen. Deswegen haben wir hier gleich bei der ersten Frage auch Teile, die nicht grau hinterlegt sind. Also hier gab es durchaus nochmal inhaltliche Änderungen. Und ein Feedback, übergreifendes Feedback zu diesem Standard, der uns gegeben wurde, ist, dass viele Metriken, die hier abgefragt werden, schwer für Unternehmen, die diesen Standard anwenden, überhaupt zu erheben sind. Warum? Dieser Standard geht so ein bisschen davon aus, dass wir hier eine integrierte Wertschöpfungskette haben. Das heißt, wir haben Unternehmen, die beispielsweise selber Kühe halten, dann selber die Milch zapfen, diese Milch dann lagern, womöglich weiterverarbeiten und an den Endkunden bringen. Und dadurch, dass der Standard so eine integrierte Wertschöpfungskette davon ausgeht, sind viele Metriken de facto werden hier angefragt, die für deutsche Unternehmen nicht leistbar sind, weil die nur einzelne Teile dieser Wertschöpfungskette abbilden. Das ist nicht nur ein Problem von diesem CESB-Standard. Wir mögen uns erinnern an Oil and Gas aus dem letzten Jahr. Da wurde für verschiedene Teile der Wertschöpfungskette verschiedene Standards erlassen. Ob das jetzt so sinnvoll war oder nicht, kann man auch hinterfragen. Aber aus dieser integrierten Wertschöpfungskettenbetrachtung folgen halt auch ein paar Probleme. Deswegen haben wir hier auch nochmal eine Anmerkung zu diesem Proportionalitätsmechanismus im Hinblick auf einzelne Metriken. Und diese Sektorbeschreibung, diese Wertschöpfungsproblematik und dieser Proportionalitätsmechanismus sind auch gleichzeitig schon die drei wichtigsten Punkte zu diesem Standard, die nicht grau hinterlegt sind. Und die wollte ich gerne im Vorfeld schon mal zum Hintergrund hier darstellen. Genau, sonst zur ersten Frage. Wir haben ähnliches Feedback wie zuvor zum Agriculture Standard, aber dann noch ein paar gesonderte Themen, einfach um besser darzustellen, wie sich Unternehmen jetzt wiederfinden für diesen CESB-Standard. Da sind wir auch dankbar aus den Austauschrunden und Nura. Ich glaube, unsere Vorschläge verbessern dann nochmal die Sektorbeschreibung. Deswegen glaube ich, Danny, können wir jetzt zur nächsten Frage gehen. Da würde ich jetzt auch nicht weiter groß reden. Ein paar Sätze können halt gestrichen werden, weil die nicht wirklich hilfreich sind. Ein paar andere Sätze dafür zugefügt werden. Genau, zu den Disclosure Topics, die passen. Das ist ein Feedback, das wir bekommen haben. Das sind wirklich die Themen, die diese Branche umtreiben. Das ist gut gemacht. Bei einem gab es mal fraglich bei einem Thema, aber das passt schon. Denn bei C zu den Metriken und technischen Protokollen gab es die meisten Rückmeldungen dazu, die aber fast alle auch grau hinterlegt sind. Warum ist hier gleich der erste Teil nicht grau hinterlegt? Weil wir noch diese generelle Anmerkung irgendwo reinbringen wollten mit dieser Wertschöpfungskettenbetrachtung, die wirklich ein Problem ist oder Problem sein könnte für diesen Standard und die unseres Erachtens irgendwie adressiert werden sollten, dass zumindest aus einer deutschen Sicht viele Unternehmen nicht auf allen Stufen der Wertschöpfungskette vertreten sind und deswegen die Erhebung der Daten je nach der Stufe ja sehr aufwendig bis unmöglich ist. Aber Stichwort Proportionalitätsmechanismus, da kommen wir nochmal zu. auch ein paar Metriken hier erwähnt, insbesondere zu Wasser und zu Antibiotika. Und sonst, Danny, kannst du gerne nach unten scrollen. Genau, das war ein Thema aus dem letzten Jahr. Was ist definiert mit kurz-, mittel- und langfristig? Das mit der Bitte, das zu klarifizieren zu diesem Standard, das war ein Feedback von Processed Foods, wurde auch leicht mal in diesem Jahr nochmal thematisiert für in den Austauschrunden. Hier werde ich dann nochmal im Umlaufverfahren und in Abstimmung mit Nura wirklich nochmal hinterfragen, ob das wirklich klarifiziert werden sollte oder nicht. Wir mögen uns erinnern, bei der ECS gibt es ja zumindest so eine Indikation, dass Short, Medium, Long Term ist. Was dann aber auch wieder nur eine Indikation ist und nicht verpflichtend, womöglich macht es Sinn, das hier auch reinzubringen. Bei Greenhouse Gas Emissions, bei der nächsten Metrik, haben wir Feedback bekommen, die aus einer anderen Austauschrunde kam, insbesondere zur Messung von Methan. Methan ist definitiv in Scope 1 Treibhausgasemissionen ein Thema, ist auch ein sehr potentes klimaschädliches Gas. Die Frage ist nur, wie schwer ist die Erhebung von Methan bezogen hier für die Fleisch- und Milchproduktion und Erzeugung? Genau, und hier sind wir dann auch nochmal in Austausch mit Nura, inwieweit die Methanerhebung problematisch ist oder ob es hier gute nationale und internationale Standards gibt, wie man denn Methanangaben erstellen kann. Genau, also das ist hier noch ein Punkt, da ist auch ein Kommentar noch drin, wie schwer die Messung von Methan in diesem Sektor ist. Wohlgemerkt, das ist halt ein Scope 1 Thema nur für solche Unternehmen in diesem SESB-Standard, die halt Tierhaltung selber betreiben. Für Unternehmen, die dann beispielsweise nur Produkte weiterverarbeiten, ist das dann Methan weniger ein Thema. Genau, gerne weiter. Wassermanagement, das hatten wir gerade schon von Rico. Cubic Meters, also die Einheit, nach der Wasser berichtet werden sollte, hat Rico auch schon was zugesagt. Land Use und Ecological Impacts hat Rico auch schon was gesagt. Man merkt, die Sektoren sind auch miteinander verbunden und überschneiden sich. NIR hatten wir auch schon, kann auch weiter. Genau, das ist hier ein Thema, was letzten Jahr von Processed Foods kam und hier sich auch wiederfindet, wenn halt ein Unternehmen der entsprechenden Wertschöpfungskette auch selber an Endverbraucherprodukte verkauft. Hier geht es um Recall Notices, also beispielsweise bei Milchprodukten, wenn Produkte wieder zurückgerufen werden müssen, aus welchen Gründen auch immer, soll man hier eine Angabe machen, beziehungsweise einen Digital Link auf diesen Rückruf. Jetzt hatten wir zumindest beim Processed Foods Sektor vom letzten Jahr die Rückmeldung, naja, das ist teilweise reguliert innerhalb der EU, wie solche Rückrufe erfolgen. In anderen Jurisdiktionen ist es aber uneinheitlich, da gibt es nicht immer einen Digital Link oder ist ein Digital Link denn auf eine Behördenwebseite oder soll man auf einer eigenen Internetseite das stellen, aber das ist halt nicht gesetzlich verpflichtend in jeder Jurisdiktion. Hier gibt es einfach viele Fragestellungen. Damals beim Processed Foods Sektor und das sind dieselben Fragestellungen, die sich auch bei diesem SESB-Standard ergeben für Unternehmen, die halt einen Endverbraucher verkaufen. Deswegen haben wir es hier wieder aufgenommen. Ja, macht auch unseres Erachtens Sinn und vom letzten Jahr doch der Fach. Also habt ihr auch gesagt, das ist durchaus, also macht einfach Sinn klarzustellen, wie man diesen Rückruf mit dieser Angabe, auf was man da genau verweisen soll und wie man überhaupt verweist. Ich würde mal noch die Metriken durchgehen und dann zum Schluss mal fragen, ob das so passt, gerade weil so viel Grau hinterlegt ist. Environmental Supply Chain, das hatten wir auch schon durch Rico gerade. Social Supply Chain, genau, Payment of Recruitment Fees hatten wir auch. Non-Conformance und Corrective Actions hatten wir auch. Workforce and Health and Safety Activity Metrics. Genau, Annäherung an ISRS. Hier vielleicht die Besonderheit, neben diesen Standardmetriken im Standard gibt es noch sogenannte Aktivitätsmetriken. Da vielleicht noch mal an Danny gefragt, also könntest du mal den Hintergrund von diesen Aktivitätsmetriken sagen, die stehen ja irgendwie nicht so gut mit den technischen Protokollen im jeweiligen SESB-Standard, ne?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Mann. Na gut, die hatten wir auch schon bei Phase 1.
Ja.
Ehrlich gesagt, zu Aktivitätsmetriken gibt es im technischen Protokoll noch nichts. Und das Einzige, wo das in den CSB-REDs immer vorkommt, ist, dass die mal genannt werden, dass Aktivitätsmetriken gibt.
Das haben wir auch, glaube ich, auch mal mitgelesen, oder?
Auf jeden Fall hatten wir mal eine Diskussion, aber ich glaube, Rico kann sich besser erinnern als ich tatsächlich.
Nee, das ist ganz richtig so. Und die Aktivitätsmetriken sind nochmal genauer ausgestaltete Messungen sozusagen, wie man die anderen Metriken sozusagen darstellen kann. Aber ja.
Also bei meinem Standard wird auch nochmal auf Employees und Non-Employees hingewiesen, mein Standard. Diesen CSV-Standard, Meat, Poultry and Dairy. Und deswegen haben wir hier auch nochmal diese Activity Matrix mit Employees oder die Verweise auf E oder die Kohärenz auf ESRS Definition hier auch nochmal aufgenommen bei den Activity Matrix. Ich glaube, bei Rico war das nicht der Fall, da sind nicht nochmal Employees aufgetaucht, bei Danny weiß ich es jetzt nicht aus dem Kopf, aber hier ist mal ein seltener Fall, jedenfalls, wo die Activity Matrix auch noch aufgenommen wurden.
Ja, ich glaube, das ISSB hat auch gesagt, dass sie das dann, also es ist richtig, das mit aufzunehmen und dass sie das aber auch so, selbst wenn man das nicht nochmal extra macht, trotzdem mit dann ganzheitlich betrachten würden.
Ist letztendlich jetzt auch euch das große Schlachtfeld. Und wenn man sich jetzt die ganzen Metriken zu diesem Standard oder unseren Konsultationsentwurf anschaut, dann sieht man halt sehr viel grau unterlegt, weil einfach vieles sich überschnitten hat mit Rico oder vom letzten Jahr Processed Foods. Deswegen unterstelle ich mal, dass ihr als Fachausschussmitglieder damit konform seid oder dazu sagt, das passt. Und sonst, ja, jetzt ist Nora gerade leider nicht im Call, aber wie gesagt, mit ihr bin ich nochmal in intensiven Austausch dann am Freitag, dass sie da auch nochmal wirklich im Detail Feedback gibt. Aber sonst gerne habt ihr nochmal Rückmeldungen zu einzelnen Feedback, also ich glaube zur Sektorbeschreibung jetzt weniger, aber zu den Metriken. Irgendwas, wo ihr gehört habt und gerade aufmerksam wurde und gesagt habt, wieso, weshalb, warum, macht jetzt für mich keinen Sinn oder ich habe jetzt noch dieses Thema entdeckt. Sonst würde ich da, glaube ich, auch vertrauen, dass Nora da ein ganz gutes Gefühl hat, welche Teile passen und welche Teile nicht. Ich glaube, mit dem grau hinterlegten Teil geht es jetzt auch fleißig munter weiter bei den anderen Angaben, beziehungsweise agree, genau. Das war jetzt Environmental Supply Chain und Social Supply Chain Management. Dann Frage E, genau, Decision Useful Information from Entities in the Industry, wurde bejaht, auch in den Austausch schon. Also der Standard an sich war schon ganz gut, was wir für Feedback so bekommen haben. Do we agree with the enhanced, genau, Interoperability und Alignment. Das hatten wir auch schon das Thema. Ich habe hier nochmal ein bisschen fokussierter auf S1.13 abgestellt. Könnte man überlegen, ob man das bei den anderen Teilen auch nochmal macht. Wenn es um Workplace Safety ging, das ist einfach eine Frage. Hier wird auch wieder mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten teilweise gearbeitet. Und Workplace Safety wird zwar genutzt im Kontext dieses CSB-Standards, aber ohne Exzidenz explizit nochmal zu erwähnen, was im Gegensatz zu ESRS S1.13 schon der Fall ist. Und was das Feedback war, es war auch schon aus dem letzten Jahr beim Process Foods, dass zumindest mal fraglich ist oder es wäre schon hilfreich, wenn man zum Thema Workplace Safety mal irgendwie in diesem Kontext auch mal von Exzidenz gesprochen wird. Ich meine, es ist irgendwie relativ offensichtlich, dass es Sicherheit auch irgendwie um Unfälle geht, aber das wäre halt, denke ich, kein großer Aufwand, nochmal explizit hier Unfälle zu erwähnen und sich dabei bestmöglich an dem gleichen Sprachgebrauch wie ESRS das einzuorientieren. Aber das sind schon Feedback aus dem letzten Jahr von euch, beziehungsweise was wir mit eurer Zustimmung bei Process Foods aufgenommen haben und hier auch wieder Sinn ergibt. Dann zum nächsten oder weiter nach unten bitte. Genau, das waren ja jetzt diese Proportionality Mechanism mit demselben, was Rico gesagt hat, außer hier als Unterschied, dass wir Feedback bekommen haben, explizit zu diesem Mechanism, dass der aufgenommen werden sollte. Hier geht es zweimal um Wasserangaben und einmal um Antibiotika. Bei Antibiotika ist das Problem, je nachdem, auf welchem Teil man sich in der Wertschöpfungskette innerhalb dieses Standards befindet, dass es einfach sehr schwer bis unmöglich ist, von seinen Zulieferern Informationen über den Einsatz von Antibiotika zu erreichen. Was auch weniger ein Problem ist in Deutschland, weil es hier gesetzlich geregelt ist. Und dieser Proportionality Mechanism zielt halt genau auf so eine Wertschöpfungsangaben ab. Deswegen ist womöglich Antibiotika weniger ein Thema. Bei Wasser sieht es schon anders aus. Wasserthemen sind nicht unbedingt unter dieser Konzeption des Proportionality Mechanism, wie er jetzt konzipiert ist, mit drin, sollten aber auf jeden Fall aufgenommen werden, weil anscheinend in dieser Branche, die hier angesprochen wird, von Meat, Poultry und Dairy, ist der Wasserverbrauch schon hoch und wird teilweise nicht gemessen in Deutschland, beziehungsweise nicht verpflichtend, den Wasserverbrauch zu messen und auch die Einleitungen, wieder die Rückführungen von Wasser. Deswegen werden solche Angaben nur mit sehr hohen beziehungsweise unverhältnismäßig hohen Aufwand zu erreichen. Deswegen haben wir sie hier nochmal explizit aufgenommen, die Wasserangaben. Aber sonst der Rest ist sehr nah an der Formulierung von Rico und ja, unser Vorschlag. Hat ja Rico gerade schon vorgestellt. Weiter nach unten. Das war's ja dann. Oh, genau. Also ich kann immer wieder nur betonen, enge Austausch mit Nuva, weil sie zumindest für diesen Dairy-Part Standard zuständig ist und da auch fähig und willig ist, uns nochmal gutes Feedback zu geben. Vielen Dank.
Okay. Danke, Marco. Dann kommen wir jetzt zur Frage 3 zum dritten Standard, Electric Utilities und Power Generators. Ich würde direkt mal an Rico und Marco die Bitte richten, da ich nur euch beide, Herrn Landsmann und Christian Fink, sehe, wenn irgendwie Nicken oder Zustimmung kommt, mir mal ein Zeichen zu geben, dann muss ich nicht mal auf der Tonspur auf Rückmeldung warten. Kurz vorweg, die Rückmeldungen zu dem Standard sind ein bisschen ausführlicher ausgefallen und wir haben da auch mehr nicht grau hinterlegte Antworten, also Antworten, die neu sind. Da vielleicht mit einem besonderen Augenmerk drauf gucken. Auch hier war die erste Frage nach der Branchenbeschreibung, ob der zugestimmt wird oder nicht zugestimmt wird. Die ersten beiden Teile spiegeln das wieder, was wir schon bei den ersten beiden Standards gesehen haben. Das würde ich jetzt nicht nochmal wiedergeben, sondern einfach so rüberziehen auch in den Standard. Und darüber hinaus hatten wir zur Branchenbeschreibung keine Anmerkung bekommen, beziehungsweise die Anmerkung, die wir in den Austausch schon hatten, waren, dass das in Ordnung ist, dass das die Aktivitäten der Branchenunternehmen treffend wiedergespiegelt werden. Okay, zweite Frage ist dann nach der Sammlung an Offenlegungsthemen für den SASB-Standard Electric Utilities and Power Generators, ob wir den Themen erstmal grundsätzlich zustimmen, ohne auf die einzelnen Metriken und technischen Protokolle zu gucken. Hier gab es diesmal ein Disagree. Warum? Also geschrieben haben wir auch, dass insgesamt den Themen eigentlich zugestimmt wird, aber die einzige Ausnahme hier, und das ist eine wichtige Ausnahme, das Thema Energy Affordability ist. Also erschwingliche Energie hatten wir das, glaube ich, auf Deutsch übersetzt. Und ich hatte die Diskussion, die hatten wir ja auch im Fachausschuss ziemlich ausführlich ein bisschen entzerrt, einmal auf Themenebene und dann auf Metrik- und Protokollebene. Auf Themenebene wäre jetzt hier nur mitgegeben worden, dass das Thema, also schon allein die Themenbezeichnung Energy Affordability eine Wertung enthält und dass das kleinere Problem geheilt werden könnte durch eine Umbenennung des Themas. Auf der anderen Seite gibt es aber auch bei dem ganzen Thema konzeptionelle Fragen und Probleme, also zum Beispiel bei dem ganzen Thema war nicht klar, aus wessen Perspektive ist das denn jetzt ein Risiko oder eine Chance, ob das jetzt die Perspektive der Konsumenten ist oder aus der Perspektive von Unternehmen. Ich meine, erschwingliche Energie oder nicht erschwingliche Energie ist ein Risiko für die Konsumenten, nicht zwangsläufig für die Unternehmen. Also dass da schon auf konzeptioneller Ebene unklar war, aus wessen Perspektive das jetzt ein Risiko oder eine Chance ist. Und für Unternehmen mehr ein Impact, was nicht in den SASB-Standards gecovert ist. Und für alles andere hier der Verweis auf die Diskussion unten zu den metrischen und technischen Protokollen, wo das nochmal ausführlich aufkommt. Kleinerer Hinweis zu den Themen noch. Ich meine, das macht ein größeres Thema auf, was wir unten auch nochmal aufgreifen. Das war eigentlich nur eine Feststellung, dass damit eigentlich alle Themen von vollständig vertikal integrierten Unternehmen in der Branche wiedergespiegelt werden. Was heißt, wenn ein Unternehmen nur einen Teil der Wertschöpfungskette bespielt, naturgemäß nicht alle Themen relevant sind. Wie gesagt, erstmal nur eine werturteilsfreie Feststellung, aber da war der Hinweis, das schreit förmlich nach einer Klarstellung, dass das Wesentlichkeitsprinzip, wie es in S1 niedergeschrieben ist, auch für die SASB-Berichterstattung Anwendung findet. Also hier nochmal so ein kleiner Hinweis bezogen auf die Themen, die angegeben sind in dem SASB-Standard. Okay, dann steigen wir jetzt ein in die Frage, ob wir den Metriken und technischen Protokollen zustimmen. Auch hier übergreifende Antwort nein, mit der Begründung, die jetzt folgen werden. Erste Thema waren Treibhausgasemissionen. Da war die Rückmeldung, grundsätzlich wird den Änderungen an den Metriken und technischen Protokollen zugestimmt. Der einzige Hinweis, den wir hatten, war für T&D-Companies, also beispielsweise Netzbetreiber, wird das positiv aufgenommen, dass deren Geschäftsaktivität jetzt stärker im SASB-Standard reflektiert ist. Aber der Hinweis hier, dass einige Metriken, die da vorgeschlagen werden und namentlich genannt, dann halt die installierten und geplanten Kapazitäten genau für diese T&D-Unternehmen, also für Netzbetreiber, weniger relevant sind. Das war erstmal nur eine Feststellung, eine Möglichkeit, die man mitgeben könnte, wäre dann für diese Unternehmen, also insbesondere für Netzbetreiber, anstelle der Planned und Installed Capacities andere Metriken zur Berichterstattung vorzuschlagen, wenn man sie schon stärker adressieren möchte, den Standards dann halt auch entsprechende Metriken bereitzustellen, die deren Geschäftsmodell auch widerspiegeln. War jetzt kein Hauptpunkt, wollten wir trotzdem mitgeben an der Stelle. Dann Thema Luftqualität. Da hatten wir auch eine relativ ausführliche Diskussion und zum Teil spiegelt die auch die Diskussion wieder, die wir schon zur Phase 1a gesehen haben. Erster Punkt war zur Partikelgröße, also hier PM 2,5 oder PM 10. Da ging es am Ende eigentlich nur darum, dass das Feedback wie in Phase 1a war, PM 10 ist gängige Praxis und für das Reporting auch kein Problem, wohingegen PM 2,5 nicht gängige Praxis ist und dann demzufolge mit Annual Cost of Effort verbunden wäre, weil feinere, genauere Messinstrumente angeschafft werden müssten, was jetzt einfach nicht der Praxis entspricht. Genau, das war die Diskussion um die Partikelgröße bei den Schadstoffen. Dann ähnlicher Punkt und das neue Punkt, Anteil der Emissionen in oder nahe von Ballungsgebieten für jeden dieser Luftschadstoffe. Auch hier Feedback war, das würde Annual Cost of Effort bedeuten oder wenn man es mit den vorhandenen Gegebenheiten machen würde, zu einer Scheingenauigkeit bei den Angaben führen. Ein Problem hier ist beispielsweise, okay, wir haben hier ein Ballungsgebiet, dann in oder Nähe von Ballungsgebieten, mal abgesehen von der Abgrenzung, die da zugrunde liegt, bräuchte man feine Messinstrumente, um beispielsweise ständig schwankenden Windverhältnissen gerecht zu werden. Und wenn man das nicht macht, würde man halt eine Maßzahl berichten, die eine Scheingenauigkeit andeuten würde. Genau, kleinerer Hinweis noch, da wird eine Definition für Ballungsgebiete vorgeschlagen, die man nehmen kann, aber Feedback war auch in der Praxis, werden auch andere Definitionen von Ballungsräumen oder Ballungsgebieten verwendet, die genauso anerkannt oder nicht anerkannt sind, wie die vom ISSB vorgeschlagene. Und dann hatten wir dazu noch eine Rückmeldung, die wir schon in Phase 1a hatten, nämlich ob die einzelnen Luftschadstoffe wirklich einzeln zu berichten wären oder in Aggregate quasi. Und auch hier nochmal, ich meine, das zieht sich durch, das hätten wir aus Phase 1 einmal drüber gezogen. Das ISSB arbeitet gerne mit der Formulierung includes und dann kommt eine längere oder kürzere Beispielliste. Auch hier bei den schädlichen, also bei den Luftschadstoffen der Hinweis, okay, wenn so eine Auflistung kommt, ist die als abschließend zu verstehen, fallen auch andere drunter. Genau. Das wäre es zum Thema Luftqualität. Das zweite Thema wäre Wassermanagement. Hier haben wir nur Rückmeldungen, die wir auch schon Phase 1a gegeben haben. Das hatten wir gerade schon. Definition von Wasserquellen hatten wir und genau Treatment Level, Water Discharge. Das, wie gesagt, das hatten wir schon Phase 1a mitgegeben. Nichts Neues an der Stelle. aber das hat auch ein Thema und eine Metrik, in dem Electric Utilities und Power Generators CESPI Standard war, würden wir jetzt auch hier mit drüber ziehen. Das kann ich wieder rausnehmen, weil das hatten wir an anderen Stellen mitgegeben. Dann würde ich es auch hier lassen, der Hinweis, dass Kubikmeter eine gängigere Maßeinheit sind als Megaliter. Okay, dann kommen ein paar neue Themen. Das erste wäre die Sonderabfallwirtschaft. Hier wäre die erste Rückmeldung, die wir mitgeben würden, dass die Definition von Sonderabfall halt über verschiedene Jurisdiktionen variiert. Genau, trotzdem wird Sonderabfall oder das Management von Sonderabfall als wesentliches Thema in der Praxis oft identifiziert, aber die vorgeschlagenen Maßzahlen würden halt zu Undue Cost to Effort wieder führen. Also wie gesagt, wir hätten dann, das wäre glaube ich auch der Punkt von Susan Fiesbeck am Ende, wie nützlich ist denn die Information, wenn dann ein Unternehmen in 27 Jurisdiktionen mit 27 verschiedenen Definitionen von Sonderabfall operiert, eine Maßzahl berichtet, wie vergleichbar ist die Maßzahl zu einem anderen Unternehmen, das auch in 27 Jurisdiktionen operiert, aber in 27 anderen mit 27 anderen Definitionen von Sonderabfall. Also da eher aus der User-Perspektive vielleicht auch betrachtet, also sowohl aus der Preparer als auch aus der User-Perspektive, wie nützlich ist denn diese Information, die berichtet wird am Ende. Okay, ja, das war ein Punkt, den hatten wir noch mitbekommen. Bei 2 von 3 Metriken wird nicht separiert zwischen, ich sag's mal, schlimmeren Sonderabfall wie radioaktiven Abfall und typischen Abfall aus der normalen Geschäftsaktivität. Das hatten wir bei einer Maßzahl, bei der anderen nicht. Hier, was die letzte Maßzahl meint, insbesondere das Management im Umgang damit, also Strategien zum Umgang. Da war der Hinweis, auch hier sollte man vielleicht zwischen diesen Kategorien unterscheiden, weil sich die Kategorien insbesondere im Hinblick auf Risikoregulierung, aber auch halt das Management unterscheiden, ob es jetzt radioaktiver Abfall ist oder nicht radioaktiver Abfall. Okay, das nächste Thema, ökologische Auswirkungen. Das hatten wir schon diskutiert im Fachausschuss, hier eigentlich nur wiedergeben die Diskussion. Also vorgegeben ist eine jährliche Ermittlung des Total Spatial Footprint, also der gesamten räumlichen Ausdehnung der Geschäftsaktivitäten. Da hatten wir einen Hinweis gegeben, dass die jährliche Ermittlung mit Undue Cost to Effort verbunden sein könnte. Also hier die Beispiele, dass das nicht nur mit Drohnenmessungen passieren kann, sondern teilweise auch Helikopter- oder Satellitenmessungen dafür notwendig sind, je nachdem, wie groß die räumliche Ausdehnung halt ist oder an wie vielen Orten das ermittelt werden muss. Genau, hier der Hinweis, dass diese jährliche Ermittlung, davon sollte man abweichen und gegebenenfalls eine anlassbezogene Ermittlung, also beispielsweise bei einer wesentlichen Änderung der Geschäftsaktivitäten, da die Neuermittlung der gesamten räumlichen Ausdehnung vorschreiben. Der zweite Punkt ist, das hatten wir schon, Area Disturbed und Area Restored. Das hatte Rico, glaube ich, oben schon vorgestellt, das würde ich überspringen. Und auch hier der Hinweis, more closely in line mit dem ESRS, mit der ESRS Land Use Metric. Okay, die zweite Metrik bei ökologischen Auswirkungen war dann wieder NIR. Hier dreht sich die Diskussion wieder um NIR. Ich würde das konsistent vielleicht zu oben machen. Auch hier hatten wir 5 Kilometer und hier auch der Hinweis in Mitteleuropa mit vielen Schutzgebieten, die auch eng beieinander sind, könnte das ein Problem sein. Wie gesagt, den Punkt hatten wir oben schon. Das würden wir dann konsistent formulieren zu den Antworten, die wir oben an der jeweiligen Stelle gegeben haben. Okay, Community Relations and Rights of Indigenous Peoples. Der erste Punkt, den hatten wir aus Phase 1a mit rübergezogen, nämlich die Häufigkeit der Community Engagements. Da war der Hinweis, dass es kein universelles Verständnis gibt, was jetzt Community Engagements überhaupt meint. Da war jetzt die Frage an den Fachausschuss, das hatten wir zumindest in der Diskussion jetzt zur Phase 1b nicht mehr mitgenommen. Deshalb die Frage, wollen wir das trotz dessen wieder aufnehmen? Ich meine, ich hatte uns ja so ein bisschen erlöst davon, indem wir oben geschrieben hatten, dass diese Stellungnahme im Zusammenhang oder gemeinsam mit unserer Stellungnahme zur Phase 1a zu lesen wäre. Deswegen könnte man den Punkt hier aufnehmen oder ihn halt auch wegnehmen. Ich denke, es schadet nicht, ihn nochmal mit aufzunehmen. Ich höre jetzt zumindest keinen Widerspruch. Okay. Zweiter Punkt war hier, da hatten wir eine längere Fachausschussdiskussion zu, Die Master Number of Non-Technical Delays and the Total Days Idle. Hier hat sich die Diskussion insbesondere um die Angabe zu Non-Technical Delays gedreht und da hatten wir die Diskussion gehabt, dass diese Non-Technical Delays oft auch durch Proteste verursacht werden. Und wie ich die Diskussion mitgenommen hatte, wäre, dass das dann vielleicht nicht so eine kluge Idee ist, das in die Berichtsanforderung mit reinzuschreiben, weil man dadurch, ich hatte es jetzt Unintended Consequences in Terms of Incentives Effects genannt, weil man dadurch halt auch eine Anreizwirkung provozieren könnte, diese Maßzahl durch Proteste zu beeinflussen. Zumindest war das, wie ich die Diskussion mitgenommen hatte. Ich glaube, das spiegelt einfach nur das wieder, was wir beim letzten Mal hatten. Also bei der letzten Fachausschussdiskussion. Und dann noch der Hinweis, und dass die ersten beiden Rückmeldungen hatten sich jetzt auf den ersten Teil Community Relations bezogen, die zweiten Mal oder die dritte und vierte Maßzahl auf den Teil Rights of Indigenous Peoples. Und hier hatten wir nur den Hinweis gegeben, dass das vielleicht in europäischen Juristen oder in Europa nicht das primäre Thema ist, die Rechte oder der Umgang mit indigenen Gruppen. Deswegen der Hinweis, obwohl das in einigen Regionen der Welt sicherlich ein wichtiges Thema ist, sollte man in den Berichtsanforderungen vielleicht auch auf so regionale Unterschiede hinweisen bzw. dem Rechnung tragen. Auch hier wäre wahrscheinlich wieder der Hinweis, wenn klar wäre, dass die Konzepte aus IFRS 1 auch Anwendung für die SASB-Berichterstattung finden, also beispielsweise das Wesentlichkeitskonzept, würden wahrscheinlich europäische Unternehmen das als unwesentliches Thema identifizieren und nur die ersten beiden Maßzahlen berichten. Nichtsdestotrotz wollten wir noch den Hinweis geben, dass es regionale Unterschiede gibt bei dem Thema und dass man die in irgendeiner Form adressieren könnte oder sollte und wenn es nur durch so einen generischen Hinweis auf S1-Vorgaben wäre. Okay, das nächste Thema war dann, glaube ich, das am meisten diskutierte Thema zur Phase 1b der SASB-Überarbeitung, nämlich genau das Thema Energy Affordability. Da hätten wir, glaube ich, jetzt auch anderthalb Seiten zu schreiben können, um die Diskussion wiederzugeben. Wir hatten das versucht, jetzt in möglichst kurz wiederzugeben. Deswegen würde ich das hier mal kurz wirken lassen. Wie gesagt, zum Thema oben hatten wir schon zwei Punkte mitgegeben. Das wäre jetzt wirklich nochmal auf Metrik und technische Protokolle-Ebene. Ich würde das mal kurz wirken und dann vielleicht die Frage an den Fachausschuss geben, ob das hinreichend die Diskussion im Fachausschuss widerspiegelt zu dem Thema. Okay. Ich höre mal vorsichtig in die Runde, aber sehe jetzt auch weder Wortmeldung noch Kopfschütteln, allerdings sehe ich auch nur vier Kacheln, deswegen mit dem Kopfschütteln.
Sieht sehr gut aus.
Okay, sehr gut. okay, wie gesagt, man hätte es ausbauen können, aber ich glaube, die wesentlichen Punkte kommen an, warum das Thema bei deutschen und sicherlich auch bei anderen europäischen Unternehmen auch nicht auf sehr viel Wohlwollen stößt. Und das sollten wir, glaube ich, an der Stelle auch mitgegeben haben. Okay, nächstes Thema, Workforce Health and Safety. Den ersten Teil, okay, das hatten wir, glaube ich, auch in Phase 1a, das Grau ist nur untergegangen, dass wir die Angleichung der Berechnung bei der Total Recordable Incident Rate an die ESRS begrüßen. Was ich jetzt hier noch markiert habe, ist eine Frage an den Fachausschuss, nämlich das ISSB schlägt ja vor, die Near Miss Frequency Rate zu streichen. Und da hatten wir auch in der letzten Fachausschussdiskussion gehört, dass es an sich auch eine gute Idee ist, weil diese Maßzahl hier Miss Frequency Rate hat auch eine interne Präventivfunktion und auch eine Steuerungsfunktion, die so ein bisschen unterlaufen werden könnte, wenn man das extern verpflichtend, in Klammern oder auch nicht verpflichtend, berichten müsste. Das ist insofern ein Sonderpunkt, dass wir uns sonst nicht in der Stellungnahme zu Sachen geäußert haben und unterstützen, die gestrichen werden sollen. Ich hatte das jetzt mit aufgenommen von dem Hintergrund, dass wir in den Austauschrunden, das hatten wir damals auch beim Fachausschuss präsentiert, schon die ein oder andere Stimme wahrgenommen haben, die er sich für eine Beibehaltung der Near-Miss-Frequency-Rate ausgesprochen hat. Ich habe aus der Fachausschussdiskussion aber ja mitgenommen, dass der Fachausschuss das nicht unterstützen würde. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir also solche Rückmeldungen, die halt in favor der Near-Miss-Frequency-Rate sind, irgendwie antizipieren und sagen, okay, wir haben wahrgenommen, dass ihr die rausgestrichen habt, diese Maßzahl und unterstützen auch, dass die rausgestrichen wird. Einfach vom Hintergrund, weil sich sonst nur andere Parteien dazu äußern, dass sie drin bleiben sollte, könnte das ISSP ja auf die Idee kommen, die wieder reinzunehmen. Also das eher als Frage an den Fachausschuss, weil das ein bisschen abweichendes Vorgehen ist, sich dazu positiv zu äußern, dass was rausgestrichen wird. Ich denke, das schadet nicht, aber wenn jetzt Rückmeldungen kommen, dass wir das nicht machen wollen, ja, dann können wir den Teil auch wieder rausnehmen.
Zustimmung zu deinem Vorgehen.
Okay, danke Rico. Gut, den Teil hatten wir schon. Employees und Non-Employees. Ähnliche Frage wie gerade zu Near Miss Frequency Rate ist jetzt beim nächsten Thema Employee Recruitment, Development and Retention. Hier geht es um die generische Definition von Fachkräftemangel, die das ISSB ja vorgegeben hat. Ich meine, wir hatten die aufgelegt, generischer als die Definition, die sie vorgeben, geht es fast gar nicht. Da hatten wir sowohl in den Austauschrunden wahrgenommen, als auch in der Fachausschussdiskussion, dass gar nicht so verkehrt, dass diese Definition so generisch wie möglich ist, denn Unternehmen wissen im Zweifel am besten, was für sie Fachkräfte sind und was für sie auch ein Fachkräftemangel ausmacht und dass das eher problematisch sein könnte, wenn eine mehr oder minder strenge Definition von Fachkräftemangel vorgegeben wird. Gleicher Hintergrund wie oben. Es gibt ja immer die Stimmen, die sagen, eine strengere oder ausführlichere Definition im Standard wäre besser. Ich hatte die Fachausschussdiskussion so mitgenommen, dass das nicht gewollt wäre. Und deswegen hatten wir hier an der Stelle auch den Hinweis mitgenommen, dass wir die ausdrücklich unterstützen, dass das möglichst generisch in Anführungszeichen bleibt, weil es wird keine One-Size-Fits-All-Lösung für alle geben und halt Unternehmen am besten wissen, was für sie Fachkräftemangel ausmacht. Und dann halt entsprechend hinreichende Freiheitsgrade bei der Berichterstattung noch haben. Deswegen lege ich auch da mal das Rohr an den Fachausschuss und höre mal, ob es Widersprüche gibt. Ähnlicher Fall halt wie gerade gehabt, wie mit den Near Miss Frequency Rate, denke ich.
Sieht gut aus.
Okay, sehr gut. Okay, dann das nächste Thema Demand-Side-Management. Das war das Beispiel, was mir vorhin bei dem Kommentar von Susanne Fiesbeck angefallen ist zum Nutzen der berichteten Informationen. Hier dreht sich alles um die letzte Maßmetrik zu dem Thema, nämlich die Peak Demand Savings from Demand Side Management Strategies. Und da hatten wir die Rückmeldung aus der Fachausschussdiskussion mitgenommen, dass es unklar ist, inwiefern die Information, die dabei rauskommt, dann entscheidungsrelevant oder nützlich für Investoren ist oder für die User der Nachhaltigkeitsberichte und was Investoren dann beispielsweise mit der berichteten Maßzahl, das war ein Beispiel von Lothar Ried von einer Punktschätzung, die da berichtet wird, von 620 Megawatt machen würden. Genau. Mal abgesehen von diesem plakativen Beispiel war dann halt auch nicht klar, und das kam auch in der Fachausschussdiskussion zum Tragen, dass überhaupt nicht klar ist, was mit dem oder welche nachhaltigkeitsbezogenen Risiken oder halt auch Chancen mit dieser Metrik adressiert werden sollen. Also in Summe halt der Hinweis, okay, diese Metrik halten wir für nicht geeignet bei der Berichterstattung. Okay. Sehe keine Hände und höre keine Zwischenrufe, deswegen. Supply Chain Management wäre das nächste Thema. Das hatten wir eigentlich zumindest in Austauschrunden, wurde das Wohlwollen aufgenommen. Es gab auch fast keine Rückmeldung. Die einzige Rückmeldung, die wir bekommen hatten, das hatten wir auch beim letzten Mal im Fachausschuss präsentiert, war halt genau zu der Vorgabe mit den Independent Third-Party Audits oder Verifications. Da hatten wir ja die Rückmeldung bekommen, okay, für die gesamte Wertschöpfungskette sind in jedem Fall Independent Third-Party Audits eine sehr teure Angelegenheit, weswegen sich viele Unternehmen in der Branche dafür entschieden haben, halt eigene Abteilungen mit Menschenrechtsexperten einzurichten. Wie die Berichterstattung jetzt vorgegeben ist, müsste in dem Fall dann von den Unternehmen, die sich, was man unterstellen könnte, dem Thema überdurchschnittlich committed haben, indem sie eine eigene Abteilung mit Menschenrechtsexperten aufgesetzt haben, genau diese Unternehmen müssten hier quasi Null Reporting vornehmen, also berichten, okay, das haben wir nicht, da müsste eine Null stehen, wo die Rückmeldung war, okay, das wäre problematisch aus mehreren Dingen, zum einen halt, weil das halt die Realität nicht widerspiegeln würde, weil es halt genau die Unternehmen im Zweifel wären, die sich dem Thema committen, und das hätte natürlich auch Reputationsrisiken. da eine Null zu berichten. Deswegen war hier der Vorschlag, entweder ein Wahlrecht einzuräumen, also entweder diese Prüfung durch unabhängige Dritte oder auch First-Party-Audits durch eigens eingerichtete Abteilungen durch Menschen, von Menschenrechtsexperten, oder halt dieses Disclosure-Requirement in irgendeiner Form zu erweitern, dass man diese Informationen auch transportieren kann. Aber so in der Form wäre das jetzt nicht sehr zweckmäßig zu berichten, weil damit halt ein falsches Bild übermittelt werden würde. Okay. Ich sehe keine gegenteiligen Äußerungen, aber das hatten wir auch erst bei der letzten Fachausschusssitzung und das wurde da, glaube ich, auch bestätigt vom Fachausschuss. Dann glaube ich das letzte Thema, Operational Resilience and System Reliability. Da ging es eigentlich nur darum, hier ist über Cyberattacken zu berichten. Und das hatten wir auch ausführlich diskutiert. Die Berichterstattung über Cyberattacken hat oft die Berichterstattung von sensiblen Informationen zur Folge, was auch nicht in allen Jurisdiktionen erlaubt ist, darüber zu berichten. Darauf wollten wir nochmal hinweisen und wir wollten auch darauf hinweisen, wenn man sich nur die Metrik und die technischen Protokolle in dem CESPI-Standard anguckt, kommt man nicht auf die Idee, dass dafür, genau für so einen Fall, eigentlich auch schon S1 ein, wir haben es einen Schutzmechanismus genannt, also einen angelegten Schutzmechanismus gibt, nämlich in IFRS S1 Paragraph 73. Darauf hat das ISSB nur in der Basis for Conclusion hingewiesen. Was, wenn man die Basis for Conclusion nicht liest und vielleicht neu bei der CESPI-Berichterstattung ist, beispielsweise, wenn man sie für die unternehmensspezifischen Angaben bei den ESRS heranziehen möchte, ein bisschen irreführend sein kann. Deswegen hatten wir uns hier dafür ausgesprochen, dass auch in das technische Protokoll ein Hinweis auf vorliegende Schutzmechanismen, also sei es jetzt ein Verweis auf IFRS S1, § 73 oder dass da selbst nochmal ein Schutzmechanismus ausformuliert wird, aber irgendein Hinweis auf vorliegende Schutzmechanismen sollte aufgenommen werden, um genau Unternehmen zu sensibilisieren. Okay, das könnten sensible Informationen sein, das könnte auch der Fall sein, dass das in deiner Jurisdiktion nicht erlaubt ist. Und dann musst du es auch nicht berichten. Okay. Das wäre die Frage gewesen zu den Metriken und technischen Protokollen. Jetzt kommen wir bei den anderen beiden Standards noch die Fragen nach der internationalen Anwendbarkeit der Standards. Bei der internationalen Anwendbarkeit der Standards hatten wir, glaube ich, nichts weiter mitgegeben, außer dass wir zustimmen mit dem Hinweis, okay, in den Fällen, wo es nicht gilt, haben wir das unter Frage 3c, also zu den Metriken und technischen Protokollen, wiedergegeben. Also guck da nochmal nach. Frage nach der Interoperabilität. Auch hier Hinweis, grundsätzlich stimmen wir zu, dass die Interoperabilität erhöht wird. Auch hier der Hinweis, okay, für die Fälle, wo es nicht gegeben ist, guckt in Frage 3c unsere Antworten zu den Metriken und technischen Protokollen. Und auch hier der Hinweis, wie schon im Juli oder in unserer Stellungnahme zum Juli 2025 Idee, eine stärkere Interoperabilität mit den ESRS sollte angestrebt werden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was bei Marco der Fall war, aber wir hatten bei Ricos Thema, also Agricultural Product, zumindest hatten wir Agree genommen. Ich glaube bei Marco auch. Hier jetzt die Frage Agree oder Disagree, denn wie gesagt, die Frage kommt unten auch nochmal. Und da hatten wir eher eine Rückmeldung gegeben, die in Richtung Disagree gehen würde. Das können wir später nochmal angucken. Ich würde dann halt, wie gesagt, nur darauf achten, dass die Antworten konsistent sind zu der übergreifenden Frage nach der Interoperabilität, die wir bei der nächsten Frage angeben. Okay, also das lasse ich offen. Das können wir dann am Ende noch glatt ziehen. Auch hier die letzte Frage zum Electric Utilities and Power Generators CESPI-Standard. Die Frage nach den, ob es Metriken gibt, für den Proportionalitätsmechanismus angemessen wäre, ob wir da welche identifiziert haben. Hier ist die Antwort ja. Wir haben insgesamt sogar relativ viele, ich glaube 3, 4 oder 5 Metriken identifiziert, für die so ein Proportionalitätsmechanismus oder Hinweis darauf angemessen wäre. Hier sind auch Beispiele genannt. Aber auch hier der Hinweis, dass wir in den Austausch und auch in der Fachausschussdiskussion, glaube ich, mitgenommen haben, dass dadurch auch eine falsche Wahrnehmung provoziert werden könnte, wenn man da jetzt einen separaten Hinweis zu gibt, dann quasi so zwei Stufen an Metriken, alle eigentlich, für die es dieses Undue Cost to Effort Prinzip aus IFRS S1 gibt und noch welche, für die extern nochmal darauf hingewiesen wird, dass es das gibt, was halt ein komisches Bild zeichnen könnte, mit dem Hinweis, dass es diesen Widerspruch aber, oder nicht diesen Widerspruch, aber diese Konstellation gibt es auch schon in IFRS S1. Da haben wir einmal in, Gott sei Dank ist hier abgedruckt, in B8 bis B10 das Undo-Cost-Effort-Prinzip für die Berichterstattung nach S1 und S2. Wir haben aber auch einzelne Themen, also beispielsweise Anticipated Financial Effects, wo auch nochmal so ein separater Hinweis auf das Konzept der Undo-Cost-Effort erfolgt. Also auch in S1 haben wir schon so eine, wie es hier genannt ist, Two-Tier-Perception of Metrics. Also das würde das ISSB, glaube ich, nicht abhalten, aber trotzdem der Hinweis, das hat mir zumindest ein Austausch schon mitgenommen, das würde dazu führen, deswegen vielleicht so ein generischer Hinweis am Anfang jedes Standards, irgendwie, dass die und die Konzepte und Prinzipien aus IFRS S1 auch für die SASB-Berichterstattung Anwendung finden. Okay, das waren die Rückmeldungen zu dem dritten SASB-Standard, Electric Utilities and Power Generators. Lass uns mal kurz wirken und guck dann nochmal in die Runde, ob es akute Rückmeldungen noch gibt. Sehe ich nicht. Dann gehen wir jetzt von den ersten drei Fragen zu Frage 4 bis 10, zu den, wie man sie auch immer nennen möchte, übergreifenden oder konzeptionellen Fragen. Da war die erste Frage nach den Folgeänderungen an der IFRS S2 Industry Based Guidance, also wenn jetzt die SASB-Standards geändert werden, soll das ISSB auch Änderungen an der S2 Guidance vornehmen, hatten wir jetzt und auch schon in Phase 1a zurückgemeldet, ja, dass wir damit übereinstimmen, weil es kein vernünftiges Argument gibt, keinen Gleichlauf zwischen den beiden Instrumenten herzustellen, sondern dass Unterschiede, also wenn das jetzt nicht Folgeänderungen angeben würde, dass Unterschiede eher zu Anwendungsproblemen führen würden, wenn es da irgendwie unterschiedliche Vorgaben in der S2 Industry Best Guidance gibt. Genau, deswegen konsistente Antwort wie zu Phase 1a. Okay. Dann, das war eine neue Frage, Zusammenspiel mit den IFRS Sustainability Disclosure Standards und da gab es mehrere Unterfragen. Die erste Frage war nur, ob zugestimmt wird dem Ansatz vom ISSB, dass die SASB-Standards quasi im Zusammenhang oder unter Berücksichtigung der Inhalte von IFRS S1 und S2 überarbeitet werden. Wie gesagt, die Frage nur nach dem Ansatz und da hatte ich die Fachausschussdiskussion so mitgenommen. Ja, wir stimmen zu, dass die SASB-Standards unter Berücksichtigung der Inhalte, die wir schon in S1 und S2 haben, überarbeitet werden. Aber es sollte immer noch möglich sein, die SASB-Standards auch unabhängig von S1 und S2 anzuwenden. Also beispielsweise bei einer ESRS-Berichterstattung für die unternehmensspezifischen Angaben. Deswegen, und der Hinweis, der hier eigentlich mitkommt, ist, dass in den SASB-Standards schon alles Notwendige ausformuliert oder zumindest referenziert sein sollte, was für die Anwendung erforderlich ist. Ich glaube, das war auch ziemlich eindeutig jetzt beim Fachausschuss letztes Mal. Die Frage nach dem Ansatz. Die zweite Frage dreht sich darum, ob es denn jetzt für Unternehmen, die sowohl die SASB-Standards als auch die IFRS Sustainability Disclosure Standards anwenden, ob es für die hinreichend klar ist, wie das Zusammenspiel, das Zusammenwirken der beiden Werke funktioniert. Da hatten wir geantwortet und das wir hatten das aufgeschrieben oder vorgeschrieben im Sinne der Diskussion bei der letzten Fachausschusssitzung. Eher mit einem Disagree. Nicht eher, sondern wir hatten auch in den Austausch schon mitbekommen, dass an mehreren Stellen mitbekommen, dass das Zusammenspiel nicht immer so klar ist zwischen den SASB-Standards und IFRS S1 und S2. Ein großer Punkt ist, das hatten wir auch schon im Anschreiben vorne, dass nicht immer klar ist, ob die übergeordneten Prinzipien und Konzepte aus S1, also beispielsweise wie in Phase 1a das Wesentlichkeitsprinzip, aber auch das Prinzip der Undo-Cost-Effort, was jetzt in Phase 1b eine größere Rolle gespielt hat, auch für die SASB-Berichterstattung Anwendung finden. Und nach wie vor muss man leider sagen, auch wenn das ISSB sich seit Anfang 2024 Mühe gibt, das zu erläutern, gibt es aber auch nach wie vor in der Praxis Probleme, wie diese Vorgabe shall refer to and consider zu verstehen ist. Deswegen auch an der Stelle der Hinweis, entweder nochmal in den SASB-Standards ein paar ausführende Bemerkungen dazu, wie das zu verstehen ist, oder ein anderes Guidance-Material. Aber auf jeden Fall, obwohl es schon Guidance-Material gibt im Markt, gibt es ja immer noch viele Fragezeichen, wie jetzt genau ein Anwender diese Formulierung zu verstehen hat. Okay, und der Hinweis, die Frage würde ich nochmal gern stellen. Das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht so deutlich mitgegeben. Das hatten wir sowohl in den Austauschrunden als auch, denke ich, in der Fachausschussdiskussion zumindest mal gehört, in welcher Form man mitgeben sollte, dass beispielsweise diese übergeordneten Konzepte und Prinzipien aus S1 Anwendung finden. Eine Möglichkeit wäre halt jedem CESBI-Standard, ich meine, die haben ja so Abschnitte wie Vorwort, ich meine, ich glaube, das heißt anders, aber die haben eine Art Vorwort, ob man da einfach nochmal einen Hinweis aufnimmt, die übergeordneten Konzepte und Prinzipien aus S1, unter anderem Wesentlichkeitsprinzip, Undue Cost of Effort und so weiter, finden auch für die CESBI-Berichterstattung Anwendung. Punkt. Ich glaube, damit werden viele Fragen, die wir auch in den Austausch schon bekommen haben, quasi abgeräumt und deswegen hier der Vorschlag, eine separate Section in jedem CESBI-Standard aufzunehmen, wo genau sowas klargestellt wird. Hier nur der Hinweis, so explizit hatten wir uns dazu nie geäußert, deswegen die Frage, wollen wir das diesmal so machen oder eher auch weniger konkret antworten und dem ISSB mehr Freiheiten lassen, selbst zu überlegen, wie sie damit umgehen. Ich höre Klaus, aber ich glaube, er will nichts sagen dazu. Okay, ich sehe zumindest keine Gegenrede und das würde zumindest das widerspiegeln, was wir in den Austausch schon mitgenommen haben aus quasi Erstellersicht aus von Branchenunternehmen, was hilfreich wäre und das wäre genau so ein Vorwort oder ein separater Abschnitt, wo sowas klargestellt wird. Können wir auch im Umlaufverfahren nochmal adressieren und einen Kommentar versehen. Vielleicht einfach ein, zwei Gedanken dazu machen, sonst würden wir vielleicht diesmal das so mitgeben, eine separate Section dafür zu nutzen, um halt viele Fragen bei Erstellern abzuräumen. Okay, die Frage können wir überspringen, das hatten wir bei der Fachausschussdiskussion. Effective Date würde genauso beantwortet werden wie in Phase 1a, also 12 bis 18 Monate nach Veröffentlichung mit der Möglichkeit zur frühzeitigen Anwendung. Dann die Frage nach der Zielstellung der CESBI-Überarbeitung. Hier haben wir diesmal, ich glaube, da hatten wir auch in Phase 1a Disagree, aber diesmal noch mit anderen Argumenten. Anscheinend hatten wir in Phase 1a Agree. Das baut so ein bisschen auf aus der Phase 1a. Also grundsätzlich stimmen wir mit der Zielstellung der CESBI-Überarbeitung überein. Hier aber der Hinweis, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, für Phase 1b ist absichtlich oder unabsichtlich, das kann man jetzt schwer beurteilen, aber zumindest das Teilziel, to enhance the CESBI standards clarity, consciousness and cost effectiveness for preparers, rausgeflogen. Das ist insofern unglücklich, als dass wir beim letzten Mal halt noch darauf hingewiesen hatten, dass das genau dieses Ziel stärker bei der CESBI-Überarbeitung berücksichtigt werden sollte. Deswegen die Antwort hier in dem Sinne umformuliert, zu einem Disagree mit dem Hinweis, dass uns aufgefallen ist, dass es kein Teilziel mehr ist, was explizit genannt wird und dass wir deswegen explizit nochmal darauf hinweisen möchten, dass das bei ISSB bei der Überarbeitung stärker die Perspektive von Erstellern und die Cost-Effectiveness der Disclosure Requirements in Betracht zieht. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das absichtlich ist. In der ÖD wurde gesagt, dass das war quasi ein Lapsus beim Übertrag zu den Konsultationsdokumenten für Phase 1b. Nichtsdestotrotz kann man den Hinweis ja nochmal aufgeben und das Argument verstärken, dass die Perspektive von Erstellern stärker berücksichtigt werden sollte. Okay, ansonsten spiegelt die Antwort zur Phase 1a Konsultation wieder. Nächste Frage, dann ob die vorgeschlagenen Änderungen geeignet sind, um die Zielstellung zu erreichen. Das spiegelt dann auch die Antwort aus Phase 1a wieder. Grundsätzlich ja. Also grundsätzlich heißt ja immer mit Ausnahmen und die Ausnahmen haben wir ja oben ausführlich wiedergegeben. Aber grundsätzlich sind die vorgeschlagene Überarbeitung, also von der Überarbeitung der Branchenbeschreibung bis hin zur Überarbeitung von einzelnen Metriken und technischen Protokollen schon geeignet, die Zielstellung zu erreichen. Man sollte trotzdem nochmal überlegen, ob man nicht nur die Branchenbeschreibung, sondern auch die SIX-Klassifizierung nochmal anpassen möchte. Bei Phase 1a hatten wir nur einen Hinweis gesehen vom ISSB, dass kein struktureller Änderungsbedarf an der SIX-Klassifizierung ausgemacht werden konnte. Ohne weitere Worte dazu, wenn es keinen strukturellen Änderungsbedarf gab, gab es dann dennoch Änderungen an einzelnen SIX-Klassifizierungen. Das findet sich jetzt nicht mehr in den Konsultationsdokumenten, deswegen haben wir das rausgenommen. Ja, ansonsten nochmal der Hinweis, dass die SESPI-Überarbeitung sich eher an dem Vorgehen orientieren sollte, wie damals auch die originäre Erarbeitung des SESPI-Standards vonstattgegangen ist, nämlich evidence-based unter stärkerer Einbindung wirklich der Perspektive von Erstellern. Okay, wie gesagt, das spiegelt dann Feedback aus Phase 1a wieder. Ach, jetzt kommen wir zur Frage nach der Interoperabilität. Wie gesagt, die Frage hatten wir diesmal auch bei den drei einzelnen Standards mit drin, was in Phase 1a, glaube ich, nicht der Fall war. Die erste Frage wieder nach der, ob wir dem vorgeschlagenen Ansatz zur Verbesserung der Interoperabilität zustimmen. Hier hatten wir jetzt, wie auch in Phase 1a, ein Agree, denn daran hat sich auch nichts geändert. Nur die Textziffern aus der Base for Conclusion haben sich geändert, aber ansonsten würden wir zurückmelden, dass wir dem Ansatz, wie er prinzipiell vorgeschlagen ist und abgearbeitet werden soll, für die Verbesserung der Interoperabilität schon zustimmen. Wie gesagt, geht nur um den Ansatz. Nächste Frage dreht sich darum, ob dann die vorgeschlagenen Änderungen dann wirklich auch dazu führen, dass die Interoperabilität gesteigert wird. Wie gesagt, hier hatten wir oben im Zweifelsfall dreimal Ja gegeben. Unser Feedback hier liest sich für mich, also ich müsste nochmal gucken, aber eher nach einem Nein. Denn was wir hier mitgeben ist, okay, wir haben gesehen, dass eine stärkere Angleichung an die GRI und auch an die TNFD-Empfehlung erfolgt, aber aus deutscher oder europäischer Perspektive müssen wir darauf hinweisen, dass eine stärkere Angleichung an die ESRS, also an die jetzt überarbeiteten ESRS schon geboten wäre. Dann nochmal die Rolle der SESPI-Standards für die ESRS-Berichterstattung elaboriert, wie auch im Anschreiben. Genauso stärkere Angleichung an die ESRS würde gefordert werden und hier auch nochmal der Hinweis mit den parallelen oder sich überschneidenden Überarbeitungszyklen der verschiedenen Standards und Rahmenwerke, ob das wirklich ein geeignetes Umfeld oder eine geeignete Konstellation ist, um Interoperabilität zu erreichen oder zu verbessern. Also darauf nochmal hingewiesen. We would like to encourage all institutions involved to better coordinate roadmaps and timetables for future revisions. Ich meine, damals war ein großer Aufhänger die Überarbeitung des Greenhouse-Gas-Protokolls. Das ist ja losgelöst davon immer ein Thema, dass halt verschiedene Standards und Rahmenwerke parallel oder sich zumindest überschneidend überarbeitet werden. Also wir hatten jetzt auch wieder bis vor kurzem bis der Delegated Act zum Set 1 der ESRS verabschiedet wurde. Auch da laufen die Überarbeitungen parallel sind. Ich glaube, den Hinweis kann man schon nochmal mitgeben.
Ich denke, das sind soweit auch berechtigt. Das hatten die am Anfang auch festgestellt, dass das SESPI-Thema losging, dass dann auch die Hochphase von der ESS-Revision ja dann auch lief und dass im Grunde kaum da Möglichkeiten waren, dann auch nochmal so mit einem fertigen Produkt sich schon abzugleichen. Soweit passt das meines Erachtens schon ins Bild. Und das würde auch den letzten Forderungen, wenn wir jetzt mal diskutiert haben, wie wir das Thema ESS und ESSB im Konzert sehen, mit den Fragen auch bis hin zur Acceptance, ja schon Sinn machen, das nochmal auch einzufordern. Also ich weiß nicht, ob das jemand anders sieht, aber das war jetzt zumindest mal die Stoßrichtung, wie wir generell im Moment mit dem Thema umgegangen wird. So, jetzt haben wir das Thema noch nicht aufgelöst, mit dem einmal dreimal Ja und einmal Nein gesagt zu haben insgesamt.
Genau, also mein Vorschlag, oben sind wir ja relativ frei, da hätte man 50-50 Ja oder also Agree oder Disagree nehmen können. Ich lese, zumindest mein Eindruck, ich lese die Antwort hier unten, die wird zur übergeordneten Frage geben, eher als ein Disagree, deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir oben das auch anpassen, weil auch da geben wir Hinweise, wie die Interoperabilität verbessert werden könnte. Ich meine, die Antwort kann man auch anpassen, dass man das würdigt, was geschehen ist, aber dann trotzdem auch darauf die stärkere Angleichung an die ESRS als Hinweis. Ich hätte zumindest ein Störgefühl, wenn wir Agree in allen vier Fällen angeben.
Ja, dann machen wir Disagree und müssen es aber vorneweg gut erklären, im Sinne von, dass wir eigentlich da positive Ansätze sehen, aber... Ne?
Ja. Genau, das wäre dann primär oben der Fall, wo wir noch mal ein bisschen ausführen müssten. Das Disagree. Ja, okay. Gut. Dann sehe ich keine weiteren Hände. Genau. Zur Frage zur Interoperabilität hat noch die nächste Frage, ob wir noch weitere Änderungen vorschlagen würden, einfach Verweis wie in Phase 1, 1a auf die Antwort hier oben. Okay. Dann eine relativ unkomplizierte Frage, nämlich nach Änderungen an den klimabezogenen Inhalten in den CESPI-Standards. Da war die Frage, ob, wenn die CESPI-Standards überarbeitet werden, dann auch die klimabezogenen Inhalte in den CESPI-Standards nochmal überarbeitet werden sollen. Da hatten wir in Phase 1a schon mit dem, dass uns keine rationalen Argumente dafür einfallen, jetzt bei der laufenden Überarbeitung, jetzt von den ersten 12, aber vielleicht auch dann von den folgenden 77-12 CESPI-Standards die klimabezogenen Angaben auszusparen, um sie dann vielleicht nur kurz Zeit später wieder anzupassen, um dann auch wieder die IFRS S2 Industry-Based Guidance anpassen zu müssen. Also hier, ja, wenn die CESPI-Standards überarbeitet werden, gibt es für uns keinen Grund zu sagen, die klimabezogenen Angaben müssen ausgespart werden von den Überarbeitungen. Okay. Dann die nächste Frage. Ob die vorgeschlagenen Änderungen die Decision Usefulness of the Industry Specific Information about Climate Related Risks and Opportunities verbessern würden. Genau, hier kam nochmal die Frage auf und das würde jetzt stehen und fallen so ein bisschen mit der Antwort, die wir zu dem Meat, Poultry and Dairy Standard geben. Wir hatten grundsätzlich damals Agree genommen und ich denke, von dem, was wir gehört haben in den Austauschrunden, aber auch in der Fachausschussdiskussion, kann man dabei bleiben. Wir hatten beim letzten Mal nur hingewiesen auf das Problem in Anführungszeichen der Scope 1 Methanemission. Das war beim letzten Mal ein bisschen zweischneidiges Schwert, dass wir zum einen darauf hingewiesen haben, okay, bei Methan oder bei der Messung und beim Umgang mit Methanemissionen gibt es immer noch viele Fragezeichen und Probleme, sowohl auf konzeptioneller Ebene, aber halt auch auf operationaler Ebene. Das war ein bisschen unglücklich, weil beim letzten Mal wurden, das kam relativ spät dann in die Diskussion mit rein, auch drei Branchen überarbeitet, für die es in der EU-Methanverordnung, weil das glaube ich auch schon Vorgaben gibt, genau zum Umgang und zur Messung von Methan. Deswegen war die Antwort beim letzten Mal, okay, erstmal der grundsätzliche Hinweis, es gibt immer noch Probleme beim Umgang und bei der Messung von Methanemissionen. Für die drei Branchen, für die damals Änderungen vorgeschlagen wurden im Hinblick auf Scope 1 Methanemissionen, sollte sich stärker an der EU-Methanverordnung orientiert werden. Für alle anderen Branchen, wo es so ein regulatorisches Framework nicht gibt, sollte das ISSB warten mit Berichtsanforderungen zu Methanemissionen, bis sich in der Praxis etablierte Verfahren zur Messung und zum Umgang mit Methan, aus Scope 1 Methanemissionen etabliert haben. Das war der Stand zur Phase 1a. Jetzt haben wir in Phase 1b, wie gesagt, nur in einem der drei Standards die Vorgabe zu Scope 1 Methanemissionen, nämlich in dem Standard, den Marco betreut, Meat, Poultry and Dairy. Und deswegen würde ich viel abhängig machen, wie wir die Frage beantworten, wie wir dann oben uns auch positionieren zu der Metrik, wo die Scope 1 Methanemissionen vorgeschlagen werden. Also da wollte Marco ja noch mit Nora Remuga nochmal diskutieren. Nichtsdestotrotz, wie auch immer das Feedback dazu ausfällt, wäre meine Frage an den Fachausschuss oder mein Vorschlag an den Fachausschuss, dass wir auch trotzdem nochmal an der Stelle den Hinweis mitgeben, zumindest dass das ISSB bei der Überarbeitung im Hinblick auf Scope 1 Methanemissionen schon im Kopf haben sollte, dass an vielen Stellen noch Probleme, Fragezeichen und ungelöste Sachverhalte gibt beim Umgang mit Methanemissionen, dass wir diesen allgemeinen Hinweis nochmal aufnehmen. Jetzt habe ich viel geredet und Klaus meldet sich. Vielen Dank, Klaus. Ja.
Ich meine, Methan ist als Klimagas natürlich nicht zu unterschätzen. Das ist schon sehr wichtig. Und wenn wir jetzt da diese Querschnittsfunktion, dass jetzt die ersten Standards ja auch das Role Model für zukünftige Standards sind, dann ist es schon wichtig, dass man Methan drin hat. Weil wenn du industriell wirklich Methan emittierst, ist das kritisch, aus der Öl- und Gasförderung ist das kritisch, aus der Landwirtschaft ist das prinzipiell ja auch kritisch. Die einzige Sache ist, du wirst es halt wirklich nie messen können. Du kannst es halt immer nur schätzen. Du kannst da mal eine Fallstudie machen aus einem Hühnerkäfig, aber anschließend musst du es hochrechnen Du wirst nicht messen können, wie viel Methan deine Kühe, insbesondere im Freiland, emittieren. Geht halt nicht.
Ura, gerne. Danke,
genau, Klaus. Also kann ich genauso bestätigen wie der Herr gerade, also im landwirtschaftlichen Bereich, da wird es nicht gemessen. Ne? Also es wird hochgerechnet anhand von verschiedenen Mess, ich sag mal, oder Tools, ne, die man verwendet, um das Ganze hochzurechnen, aber quasi eine Messung, wie man sie sich vorstellt, passiert nicht im Kuhstall. Ne? Also es gibt da Tools, es gibt Kleberbilanzierungen, inzwischen auch etablierte im Bereich Rind und Schwein, auch im Bereich Poultry, genau. Aber das sind keine Messungen, das sind Hochrechnungen.
Okay. Danke, Nora. Ich glaube, also eine mögliche Antwort wäre jetzt mit dem, was wir jetzt gehört haben von Klaus und von Nora und auch aus der, wenn ich die letzte Fachausschussdiskussion noch richtig im Kopf habe, wäre, dass man ja ganz klar antworten könnte, dass wir die Bedeutung des Themas von Methanemissionen sehen, weil es halt eines der gefährlichsten Treibhausgase ist, dass wir trotzdem das ISSB darauf hinweisen, dass wenn es um die exakte Messung geht, noch Probleme und offene Fragen gibt, sowohl auf konzeptioneller als auch auf operationaler Ebene. Das wäre dann das Feedback, was wir, also konsistent zur Phase 1a, dass wir dann das sehen, dass das in dem Standard Meat, Poultry and Dairy drin ist und dass man sich dann auf Schätzung auch beschränken sollte bei den Berichtsanforderungen, weil eine Messung wahrscheinlich auch hier mit Undue Cost Effort verbunden wäre. Also irgendwie so eine Kombination aus den Antworten, das, ja, okay. Okay, gut. Dann vielen Dank an der Stelle, das war nochmal hilfreich, dass wir das glatt ziehen, die Antwort und auch konsistent sind, zumindest in Ansätzen zum Feedback, was wir in Phase 1a gegeben haben. Danke Klaus und Nora. Okay, dann gehen wir weiter und ich habe ehrlich gesagt vergessen, bei welchem Thema wir waren. Okay, die klimabezogene Angabe ist erst bestimmt. Sehr gut. Okay, letzte Frage. Die Frage danach, ob die vorgeschlagenen Änderungen an den klimabezogenen Angaben in den CESB-Standards quasi das Verhältnis von den CESB-Standards und der IFRS S2 Industry Based Guidance weiter verdeutlichen würden. Da hatten wir schon in Phase 1a nicht drauf geantwortet. Ehrlich gesagt wüsste ich auch jetzt in Phase 1b nicht, was wir darauf antworten sollten. Und dazu hatten wir tatsächlich auch null Feedback bekommen zum Zusammenspiel der Änderung an den klimabezogenen Angaben in den CESB-Standards und zur IFRS S2 Industry Based Guidance zu der Frage. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht die kriegsentscheidende Frage, deswegen würde ich hier wahrscheinlich bei der Antwort bleiben, no feedback can be provided. Okay. Dann kommen wir zur letzten Frage und auch da sind, glaube ich, wieder 2-3 Stellen, wo wir kein Feedback geben werden, haben wir auch in Phase 1a schon nicht gemacht. Das sind die Information related to Nature and Human Capital. Die erste Frage wäre, die ersten beiden Fragen drehen sich um Nature, quasi um den Nature-Teil, nämlich ob die CESB-Standards einschließlich der vorgeschlagenen Änderung es Unternehmen ermöglichen würden, entscheidungsnützliche Informationen für ihre naturbezogenen Risiken und Chancen bereitzustellen. Dazu hatten wir in den Austausch schon kein Feedback bekommen und auch in der Fachausschussdiskussion jetzt nicht wirklich was mitgenommen. Deswegen, wie gesagt, Frage 10 wäre die, wo wir an zweiter Stelle sagen, okay, dazu können wir kein Feedback geben. Das gleiche wäre zur Teilfrage B, nämlich nach weiteren Nature-Related Disclosures. Auch hier wäre die Antwort, können wir kein Feedback zu geben, weil wir es halt auch einfach nicht gehört haben, Austausch mit den Stakeholdern. Dann gehen wir von Nature-Related zu Human Capital, nämlich ob die vorgeschlagenen Änderungen, also die CESB-Standards einschließlich der vorgeschlagenen Änderungen es Unternehmen ermöglichen würden und so weiter. Jetzt halt nur für Human Capital-Related Risks and Opportunities. Genau, dazu hatten wir eine Antwort gegeben, auch schon Phase 1a, nämlich dass wir grundsätzlich die vorgeschlagenen Änderungen in Bezug auf die Human Capital-Related Disclosures begrüßen. Aber dann halt quasi eigentlich nur nochmal wiederholen, das Feedback oder die das kritische Feedback oder kritische Einordnung zu vorgeschlagenen Metriken, die wir oben in den einzelnen Teilfragen schon beantwortet haben. Also das könnte man dann hier quasi noch ausbauen. Dafür beziehungsweise zur Einschränkung grundsätzlich begrüßen wir das, aber unter Einschränkung, die Einschränkung betreffend die und die Maßzahlen, die könnten wir nochmal hier elaborieren, aufbauen auf dem Feedback, was wir oben dann halt jeweils zu den Teilen Metriken und technische Protokolle gegeben haben, für die Metriken, die halt unter Human Capital Related fallen. Also hier sind jetzt nur zwei Beispiele. Ich glaube, man kann auch bei den zwei Beispielen bleiben, um die Einschränkungen deutlich zu machen. Das könnte man noch ausbauen. Können wir noch überlegen und dann im Umlaufverfahren rumschicken. Das wäre einfach nur noch mal eine Sammlung von dem Feedback, was wir quasi weiter oben schon gegeben haben. Und dann die letzte Frage, auf die wir auch in Phase 1a schon nicht geantwortet haben und auch jetzt wieder keine Rückmeldung in den Austauschrunden hatten, ob es denn weitere Metriken oder Disclosures geben würde, die man hier vorschlagen würde, und haben wir nicht gehört und würden deswegen auch wieder hier keine Vorschläge unterbreiten, weil es die Diskussion einfach nicht hergegeben hat. Okay, etwas holprig die Frage 10, aber das war schon beim ersten Mal die Frage, wo wir wenig zurückgemeldet haben. Aber tatsächlich wäre es dann auch, wären das die 10 Fragen aus dem Konsultationsdokument gewesen. Und das wären dann quasi unsere Antworten für den Entwurf der Stellungnahme. Weitere Vorgehen wäre, wie gesagt, Kommentierungsfrist läuft bis 24.07. Wir würden jetzt nochmal das Feedback, was wir jetzt in der Diskussion mitgenommen haben, nochmal in den Entwurf einarbeiten. Den Entwurf in Anführungszeichen ein bisschen aufhübschen, also das Format nochmal anpassen, nochmal drüber bügeln und dann ins Umlaufverfahren an den Fachausschuss nochmal geben. Mit Blick auf Kalender, wir haben noch genug Zeit, also auch mit einer längeren Frist für Rückmeldungen, da ist noch ein bisschen Zeit, dass wir dann trotzdem pünktlich bis 24.07. die Stellungnahme ans ISSB übermitteln könnten. Okay. Damit. Ja. Erst das zu dem Punkt,
ja. Ja, vielen Dank an Denny Kutter und das Team. Das waren soweit sicherlich in Aufschnitt ein großer Aufwand, hier nochmal auf diese auch 1b-Phase der Konsultation zu reagieren. Wie ihr auch gesagt habt, es gibt auch immer noch grundsätzliche Themen rund um die Architektur. Die hat mir schon mal angedeutet, was sicherlich da auch eine Rolle spielen wird. Kommen wir sicherlich auch nach Abschluss der Phase 1 nochmal dazu, insbesondere in diesem ESSA-Format. Das auch nochmal weiter zu diskutieren. Ja, soweit Weg wurde ja skizziert nochmal von Denny Kutter, wie das jetzt nochmal an den mit verschiedenen Beteiligten vorbeikommt. Mit Noah Remuga wird mal ein extra Gespräch geführt, dass wir das auch noch rund kriegen dann. Und wie gesagt, dann würden wir das auch hoffentlich dann damit auch abgeschlossen bekommen, praktisch bis zum 24. Juli.